Und vor allen Dingen, hab keine Erwartungen. Das ist was, was ich auch durch diese Reisen gelernt habe. Und dann kann ich nie enttäuscht werden. Also wenn man selber versucht, irgendwie einem Tier näher zu kommen oder ein Erlebnis zu haben, eine Wanderung zu machen, irgendeinen Berg zu besteigen, was auch immer, ich habe da nie Erwartungen. Ich muss gar nicht bis nach oben, ich muss nicht das Größte und das Schnellste, ich muss nicht der Beste in irgendwas sein, das habe ich schon längst aufgegeben. Und es ist für mich eine unglaublich zufriedenstellende Arbeitsweise, weil ich dann trotzdem alles reinstecken kann und unglaublich engagiert dabei sein kann, aber ich bin überhaupt nicht traurig oder sauer, wenn es nicht klappt.
Helden der Meere, der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen bei dieser Episode von Helden der Meere. Diese Episode ist wieder ein Deep Dive. Vor kurzem habe ich mit Lennart Vosketter das erste Gespräch in diesem Format geführt und die Rückmeldungen von euch waren überwältigend. Ihr habt euch gewünscht, dass das fortgesetzt wird und ein Gast, der sich dabei häufiger gewünscht wurde, ist Uli Kunz. Und zum Glück konnte ich Uli ziemlich schnell überzeugen, mit mir ein solches Gespräch aufzunehmen. Was erwartet euch bei einem Deep Dive? Nun, es ist eine Folge, bei der es nicht in allererster Linie um die ganzen Abenteuergeschichten geht, sondern eher darum, einen Schritt rauszumachen und sich so richtig tiefgehend über ein Thema zu unterhalten. Und da Uli als Forschungstaucher und auch als Reporter in der Welt so viel unterwegs ist, wollte ich mit ihm über das Reisen sprechen. Das Gespräch hat anders als sonst dann keine Kategorien und ich selber bin viel, viel offener darin, wo das Gespräch so hingeht und dem Gast dann auch wirklich in die Tiefe des Themas zu folgen. Das hat in diesem Gespräch wieder wunderbar geklappt. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, denn wir sprechen über die Freuden des Reisens, aber auch, was gute Reisende ausmacht und welche Verantwortung wir beim Reisen tragen. Ziemlich schnell wird dieser Deep Dive dann tiefschürfend. So soll es ja auch sein. Und wir landen bei keinen geringeren Themen als dem Sinn des Lebens oder dem Tod. Wie schon gesagt, mir hat dieses Gespräch richtig viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt darauf, es mit euch zu teilen und wünsche auch euch ganz viel Spaß bei diesem Deep Dive mit Uli Kunz.
Werbung.
Seit Jahren wissen wir, den Meeren geht es schlecht. Der Klimawandel setzt ihnen massiv zu. Und laut neuesten Studien haben wir bereits einige Kipppunkte erreicht. Besonders traurig, das weltweite Korallensterben lässt sich wohl nicht mehr aufhalten. So traurig das ist, wir dürfen uns davon nicht lähmen lassen. Denn wir müssen handeln, bevor weitere Kipppunkte überschritten werden. Denn es ist ja noch nicht alles verloren. Ein einfacher, aber wirkungsvoller Schritt, um unser Klima zu schützen, ist der Wechsel zu echtem Ökostrom. Bei mir hat das keine 5 Minuten gedauert und der Strom ist auch nicht teurer. Der Effekt dafür ist umso größer, denn ich spare nun jährlich über 0,5 Tonnen CO2 ein. Als vertrauenswürdigen Anbieter möchte ich euch gerne Polarstern ans Herz legen. Denn Polarstern versorgt euch mit 100% echtem Ökostrom aus Deutschland. Für euer Zuhause, die Wärmepumpe oder euer E-Auto. Für jede Kilowattstunde investiert Polarstern neue Ökokraftwerke in Deutschland. Und als zertifiziertes Social Business steht das Unternehmen für echten gesellschaftlichen und ökologischen Impact. Das Beste ist, mit dem Rabattcode HDM, alles groß geschrieben, bekommst du 20 € Rabatt auf deine nächste Jahresrechnung. Also, setz ein Zeichen für den Schutz der Meere und wechsle jetzt zu Polarstern. Hallo Uli.
Hallo Christian.
Herzlich willkommen zu diesem Deep Dive und ich möchte heute mit dir gerne übers Reisen sprechen.
Oha, das geht aber sehr tief.
Ich bin gespannt. Was bedeutet für dich das Reisen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Reisen ist tatsächlich ein Teil meines Jobs, beziehungsweise auch Teil meiner Leidenschaft. Leider und glücklicherweise muss man sagen, weil ich mir ganz bewusst bin, dass ich mit den Reisen, die ich mache, um Terra X-Folgen zu produzieren oder unsere wissenschaftlichen Expeditionen zu machen, natürlich einen unglaublichen Fußabdruck produziere. Aber glücklicherweise, weil ich einfach durch das Reisen einen unglaublich spannenden Einblick bekommen habe in unsere Welt, in verschiedene, in verschiedene Kulturen, aber vor allen Dingen natürlich auch das, was für mich so zählt, in verschiedenen Naturen. So würde ich das mal ausdrücken.
Hm. Und wie wichtig ist es dir, auf Reisen zu sein? Also könnte ja auch einfach eine Notwendigkeit sein, weil es dein Job ist.
Die Reisen an sich sind für mich mittlerweile schon sehr anstrengend, aber das liegt nicht daran, dass es anstrengend wird, wenn ich vor Ort bin. Das ist meistens okay. Aber das Reisen, um dorthin zu kommen, also allein das Packen, das Einchecken, die ganzen Genehmigungen zu beantragen, Zollformalitäten, wenn du mit einem großen Drehteam auf Reisen gehst, und die Flugreisen an sich, von Flughafen zu jetten, das ist für mich mittlerweile mental vor allen Dingen eine unglaubliche, anstrengende Geschichte. Das Reisen an sich, wenn ich irgendwann vor Ort bin, dann fühle ich mich meistens wohl, gerade wenn wir die Chance haben, jetzt zum Beispiel für wissenschaftliche Expeditionen länger an einem Ort zu bleiben. Dann habe ich irgendwann das Gefühl, ich bin jetzt nicht wirklich angekommen. Ich bin immer noch kein Local natürlich, aber ich habe das Gefühl, ein bisschen einen tieferen Einblick zu bekommen, als wenn ich nur in Anführungszeichen dort Urlaub machen würde.
Du hast gesagt, das ist für dich anstrengend geworden. Hat sich das Reisen verändert oder hast du dich verändert?
Beides vermutlich. Also das Reisen ist, finde ich, anstrengender geworden, weil einfach die Menge an Leuten, die natürlich reisen, größer geworden ist. Und weil du natürlich auch, wenn du irgendwo eine einsame Insel besuchst, musst du irgendwo durch einen Hotspot an Tourismus durch, irgendeine große Hauptstadt, irgendeinen Riesenflughafen, wo Millionen von Leuten abgefertigt werden. Da muss ich natürlich dann die Zähne zusammenbeißen und dann da durchgehen. Aber ich glaube, ich habe mich wahrscheinlich auch geändert. Ich bin zum Beispiel sehr, sehr gerne mittlerweile auch in Europa unterwegs. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie mein Auto volllade und dann nach Norwegen fahre mit der Fähre, das sind für mich wirklich erholsame Tage, weil ich da einfach weiß, ich reise entspannt. Ich reise auch vermutlich länger, als ich mit dem Flugzeug brauchen würde, einfach weil ich den ganzen Tag brauche, um mit der Fähre irgendwo hinzufahren und dann nochmal einen ganzen Tag brauche, um mit dem Auto dann zu meinem Zielort zu kommen. Aber das ist für mich die entspanntere Art des Reisens. Und auch wenn wir zum Beispiel unsere Arbeiten in der Ostsee oder in der Nordsee machen auf Helgoland, da weiß ich einfach, ich muss viele hundert Kilo Ausrüstung zusammenpacken, aber dann bin ich für mehrere Wochen an einem Ort, der ja eigentlich in unserer Heimat liegt, aber trotzdem manchmal mir sehr, sehr spannende Einblicke gibt in eine Welt, die wir halt sonst nicht kennen.
Es gibt ja diesen Spruch, dass wenn man zu schnell reist, die Seele gar nicht hinterherkommt. Und deswegen manche Leute, und ich glaube, mir geht das selber auch so, nach einem Flug erstmal so ein bisschen derangiert sind. Und diesen Effekt hat man, wenn man jetzt mit dem Zug oder mit dem Auto oder wie auch immer irgendwo hinkommt, nicht so stark.
Gebe ich dir vollständig recht. Also gerade Zugreisen zum Beispiel finde ich unglaublich aufregend. Wir sind einmal in Kanada unterwegs gewesen, um die Belugas dort zu sehen. Das war schon vor mehr als 10 Jahren. Da war das noch möglich, mit denen zu schnorcheln. Ich bin mit dem Schiff angekommen, da in der Hudson Bay. Und der Rückweg war dann nach Winnipeg. Und es waren, glaube ich, 24 Stunden Zugreise mit ganz bequemer Geschwindigkeit. Weil das Problem ist, der Permafrostboden dort, der normalerweise diesen Gleisen Stabilität gibt, der taut im Sommer dann auf. Und dann müssen diese Züge halt einfach ganz, ganz langsam fahren mit ihrer schweren Fracht, damit sie nicht entgleisen. Und dazu kam noch, dass wir überall dann an so indigenen Völkern, an so Dörfern gehalten haben, weil das deren Lebenslinie ist. Und dadurch hat die Fahrt eben so lange gedauert, was mir aber wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und das Gleiche war dann tatsächlich in Russland nochmal, bevor der Krieg losging, war 2017 oder 18, bin ich mal auch zu den Belugas ans Weiße Meer gereist. Und da sind wir von Petersburg auch, ich glaube, 24 Stunden unterwegs gewesen. Und das war genauso. Da war der Nachteil oder der Vorteil, je nachdem, dass ich kein Wort Russisch konnte und alleine unterwegs war mit irgendwie 3 Gepäckstücken und die passten nirgendwo hin. Und ich musste mich in diesem Zug dann mit Händen und Füßen verständigen. Es war ein Riesenspaß. Aber das gehört eben zum Reisen auch dazu, dass du dann einfach die Möglichkeit hast, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das passiert ja auf einer Flugreise nicht so häufig.
Nee. Wie kam es, dass du da alleine unterwegs warst?
In Russland?
Ja.
Ich war mit einer Gruppe unterwegs und wir alle hatten Tickets schon für den Vortag und alle anderen sind auch schon mit dem Zug am Vortag gereist. Nur das Problem war, eines meiner Gepäckstücke war noch im Flugzeug, beziehungsweise kam einen Tag später an. Das heißt, ich musste dann ganz schnell umplanen und musste halt einen Tag länger in St. Petersburg bleiben, um dann am nächsten Tag das Gepäckstück aus dem Flughafen rauszuholen, dann mit dem Taxi radebrechend zum Bahnhof und dort auch wieder meine gesamte Ausrüstung dann in diesen Zug zu bugsieren, ohne irgendwie einen Trolley. Ich bin also mehrere Male hin und her gelaufen. Mein Gepäck stand da irgendwo immer allein mehrere hundert Meter von mir irgendwo auf so einem Bahnsteig.
Don't leave your luggage unattended.
Richtig, genau. Das habe ich mir auch schon gedacht, dass sie das Ding gleich in die Luft jagen. Aber die waren eigentlich ganz neugierig und interessiert. Und das war eine sehr schöne Erfahrung.
Ja, wie witzig, ne? Da denkt man eigentlich erst, was für eine Scheiße, jetzt ist mein Gepäck nicht da, die Gruppe fährt schon ohne mich, ich muss alleine diese Bahnfahrt machen. Und am Ende ist es jetzt die Geschichte, die man erzählen kann.
Ja, ja, das stimmt. Das ist ja häufig so, je mehr schief geht, desto mehr kriegt man im Endeffekt hinterher auf seinem Konto der Erfahrung angezählt.
Mhm. Du hast den Ozean ja schon an sehr, sehr vielen unterschiedlichen Orten kennengelernt. Mhm. Gibt es irgendwie eine Sprache des Ozeans? Also wenn man viel Zeit am Meer verbringt, hast du das Gefühl, dass du mehr verstehst? Oder hast du Leute getroffen, die irgendwas mitbekommen haben, was anderen verborgen bleibt?
Ich würde es nicht auf den Ozean beziehen. Also generell geht es um Naturerlebnisse, glaube ich. Und eine Sprache des Ozeans, so würde ich das vielleicht auch nicht nennen. Das ist immer so ein bisschen sehr vielleicht zu esoterisch. Mhm. Ich glaube schon, dass man, je mehr Zeit man in der Natur verbringt, desto mehr versteht man, wie Lebensräume funktionieren. Und man versteht eben aber auch, dass wir in manche Lebensräume einfach nicht hineingehören. So kann man es vielleicht beschreiben. Das ist manchmal die Sprache, die man vielleicht hat. Einfach zu wissen, man ist hier nur ein kleiner, unscheinbarer Besucher, der das Glück hat, einmal hineinzuschauen. Das ist vielleicht das Entscheidende, was man dabei lernt und was mich dann auch immer wieder bescheiden zurücklässt, beziehungsweise wieder mit einer Art bescheidenen Erfahrung aus dem Wasser steigen lässt. Das ist wahrscheinlich eine Sprache, die immer wieder zu uns spricht und die man garantiert verstehen kann, indem man sie einfach zulässt. Es gibt viele Menschen, die sich komplett dem sperren, die also gar nicht die Möglichkeit haben oder auch nicht die Möglichkeit haben wollen, ins Meer hineinzugehen, weil sie vielleicht zu großen Respekt haben, zu viel Angst haben und die es aber auch nie probieren. Und die werden natürlich das niemals spüren, was so in der Natur passiert und was das mit dir macht.
Du hast eben gesagt, dass man ein Gast ist, ein Beobachter. Es kann ja aber auch passieren, oder vielleicht ist das ein Wunsch, dass man vom Gast zum Teil wird, das dazugehört.
Das würde ich beim Ozean nie wirklich sagen, weil wir sind Taucher, Freitaucher, Schwimmer, aber wir leben einfach nur mal an Land. So schade das manchmal klingt.
Und wenn man es jetzt nicht nur auf den Ozean bezieht und man jetzt kein Meeresbewohner wird, also ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich, hast du gerade von Spitzbergen erzählt, von Helgoland, wo du ja auch jedes Jahr länger Zeit verbringst. Gibt es da Orte, an denen du mehr als nur ein Besucher bist, wo du das Gefühl hast, irgendwie auch ein Teil davon geworden zu sein oder dazu zu gehören? Oder gibt es überhaupt irgendeinen Ort, wo du ein Teil und nicht nur ein Beobachter bist?
Ja, das ist natürlich eine super spannende Frage. Ich kann mir schon vorstellen, dass manche Menschen da ein bisschen emotionaler darauf reagieren. Ich habe wahnsinnig starke Emotionen, wenn ich an solchen Orten bin. Also mir kommen da manchmal die Tränen, wenn ich wirklich irgendwie Naturerlebnisse anschauen darf oder einfach beobachten kann. Das kann tatsächlich an vielen Stellen passieren. Auch bei uns in der heimischen Seegraswiese oder eben im Kelbwald in Helgoland. Das sind schon sehr überwältigende Momente, aber ich würde, glaube ich, niemals davon ausgehen, dass ich in dem Moment dazugehöre. Das passt dann alles, ist alles sehr stimmig, ja. Aber ich muss trotzdem wieder nach oben, muss dann wieder die Luft atmen, muss wieder nach Hause und werde da niemals ein Teil dieses Lebensraumes sein.
Aber für dich gibt es dieses Zuhause, wo du sagst, hier bin ich der Teil, der dahin gehört und 0,0 nur Besucher.
Es können ja auch andere sein. Also es muss ja nicht nur ich sein, das wäre wahrscheinlich ein bisschen vermessen. Es gibt ja auch andere Menschen, die an vielleicht am selben Ort genau das gleiche Gefühl haben. Also so weit würde ich nicht gehen, dass ich mich verbunden mit diesem Ort fühle und sage, da gehöre jetzt nur ich hin.
Nee, ich meine auch nicht nur du, sondern überhaupt gibt es diesen Ort, wo du sagst, da gehöre ich hin?
Da gibt es viele.
Aha. Mhm. Und welche?
Kann ich dir nur beschreiben. Also das sind Momente, die natürlich an Orten, an denen ich schon war, wie zum Beispiel im Kelpwald vor Tasmanien oder mit den Robben vor Helgoland oder in der Seegraswiese in Kiel, wenn ich da einfach stundenlang verbringe, um zum Beispiel irgendwie eine Kamera zu testen und dann plötzlich merke, ich habe sensationelle Möglichkeiten, jetzt diesen Lebensraum kennenzulernen. Aber das kann wirklich überall passieren. Also das passiert auch zum Beispiel in den Bergen, wenn ich irgendwo an einem besonderen Ort bin und da irgendwie stundenlang hingelaufen bin und weiß, jetzt kann ich das genießen. Jetzt sehe ich diese fantastischen Lichtstimmungen. Vielleicht kann ich noch irgendwelche Tiere beobachten, wie zum Beispiel in den Bergen habe ich vor einem Jahr Steinböcke mit der Drohne gefilmt. Sensationelle Aufnahmen für mich. Ist wahrscheinlich irgendwie im BBC-Standard, wahrscheinlich einfach nur unter ferner Liefen. Aber für mich waren es einfach ganz, ganz wunderbare Momente, weil niemand um mich herum war und nur ich das gerade erleben durfte. Und das sind die Momente, wo ich dann vielleicht sagen könnte, da gehöre ich hin.
Hm, wie schön. Und weitergedacht wäre natürlich auch so ein bisschen die Frage, du hast vorhin gesagt, dann gehe ich wieder nach Hause. Wo ist denn dein Zuhause, deine Heimat? Kannst du das definieren?
Nee, auch nicht. Also im Moment ist es hier in Hamburg, ja, definitiv. Aber ich kann mir auch vorstellen, beziehungsweise ich habe es mir schon häufig vorgestellt, irgendwo anders zu leben. Ich habe es leider nur noch nie wirklich gemacht. Also schon für mehrere Monate mal an einem Ort. Aber dass man da wirklich sein Zuhause, sein Zelt aufschlägt sozusagen und hier abbricht, das habe ich nie gemacht. Vielleicht schade, vielleicht auch glücklich, weil ich damit immer wieder eine Heimatbase habe. Ich habe mir das mal überlegt, als ich früher viel auf solchen kleinen Expeditionsschiffen in den Polargebieten gearbeitet habe, als Reiseleiter und Schlauchbootfahrer und so eine Art wissenschaftlicher Guide.
Ich stelle mir gerade vor, wie man so ein Bild von dir damals sieht und so eine Bauchbinde, Reiseleiter und Schlauchbootfahrer.
Genau, das stand wahrscheinlich überall drunter. Das war grandios. Also ich war im Sommer immer in der Arktis unterwegs, mehrere Monate, und im Winter in der Antarktis. Also in unserem Winter, was hier da unten dann der Sommer ist. Und es waren auch fantastische Momente. Und da hatte ich auch wirklich solche Augenblicke, von denen ich dir gerade erzählt habe, wo ich mich wirklich im Hier und Jetzt einfach pudelwohl gefühlt habe und mir wirklich die Tränen gekommen sind, weil ich einfach solche Situationen vor mir hatte, irgendwie kämpfende Eisbären. Und ich bin 10 Meter davon entfernt und ich weiß einfach, das sehe ich einmal in meinem Leben und wahrscheinlich nie wieder. Das sind so fantastische Momente, nach denen ich mich immer wieder sehne. Aber was war nochmal die Frage?
Zu Hause.
Richtig, das Zuhause. Genau, in dem Moment auf diesen Schiffen gab es halt Leute, die tatsächlich auf diesen Schiffen zu Hause waren. Also es gab Reiseleiter, die nichts anderes im Leben gemacht haben, als auf diesen Schiffen Gäste zu unterhalten und diese Naturerlebnisse zu vermitteln. Eine Reiseleiterin hat dann einfach mal zu mir gesagt so, hey, das Schiff und die Gäste, das ist meine Familie. Und das war für mich total nicht abstoßend, aber befremdend, weil ich einfach gemerkt habe, diese Frau war nur noch für diese Menschen da und hat sich komplett verstellt, um den Menschen dort zu gefallen. Und das war für mich was, was ich mir nicht vorstellen konnte. Und das war für mich niemals Heimat. Und für mich war es dann wichtig, dass ich zu Hause immer noch eine Hütte habe, eine Wohnung, für die ich Miete zahle in der Zeit, wo ich nicht da bin. Einfach um zu wissen, ich kann da wieder hinterher zurück. Da ist meine menschliche Heimat. Da sind meine Freunde, da ist meine Familie. Da habe ich eine Hütte über dem Kopf. Ja. Und das war immer für mich tatsächlich wichtig. Und auch heute ist es so, wenn ich irgendwie trotzdem pro Jahr 6-7 Monate unterwegs bin, das brauche ich, ja.
Mm. Kann ich total nachvollziehen. Zu Hause ist da, wo man Miete zahlt.
Auch nicht schlecht, ja. Eine Freundin von mir, ich glaube, das ist eine der Geschichten, an die ich mich immer wieder sehr, sehr häufig dran erinnere. Die war auch oder ist immer noch relativ viel unterwegs. Kennst du vielleicht Gabi Dederer? Die ist auch die Zuständige für die Geisternetzbergung beim WWF. Mhm. Also mit der haben wir das Ganze so ein bisschen aufgezogen. Sie war die Initiatorin.
Ich kenne sie aber nicht persönlich.
Ja, auf jeden Fall mit Gabi war ich auch in Norwegen. Und da hatte sie ein kleines Tischdecktuch dabei, weißt du, das sie selber bestickt hatte.
Ja.
Und auf dem stand, hier ist es am schönsten. Und das hat sie überall hin mitgenommen und überall hingelegt. Und das fand ich so großartig. Und daran denke ich tatsächlich immer wieder. Und das macht einem manchmal das Reisen oder auch das Leben sehr inspirierend und leicht, weil man einfach weiß, man kann mit sehr, sehr wenig zufrieden sein und fühlt sich jetzt an diesem Ort sehr wohl.
Mhm. Wenn du reisen gehst oder auf Expeditionen gehst, was ist es, was du suchst?
Das kann ich dir tatsächlich überhaupt nicht sagen, weil ich das bisher nicht weiß. Das wusste ich früher nicht, als ich angefangen habe zu studieren, ich habe ja ein Jahr Medizin studiert und dann wusste ich irgendwann, okay, ich will Meeresbiologie studieren, aber ich wusste nicht, in welche Richtung das geht. Ich wusste weder, was für eine Karriere ich mache, noch wohin mich mein Studium irgendwo bringen wird und das weiß ich tatsächlich heute auch nicht. Mhm. Ich mache das, weil es mich motiviert und weil ich einfach diesen inneren Wunsch habe, diese Naturerlebnisse zu haben, aber was ich dabei wirklich suche, kann ich dir bis heute nicht sagen. Ich weiß, wenn ich dann sowas hab und wenn ich dann so eine unglaublich starken Emotionen habe, wenn ich mich total pudelwohl fühle, wenn ich da wirklich ein unglaubliches Glücksempfinden habe, wenn ich an solchen Orten bin, dann habe ich vielleicht für einen kurzen Augenblick das Gefühl, okay, das ist es jetzt, was ich gesucht habe. Aber es hört dann nicht auf. Ich kann dann an diesem Ort noch viel länger bleiben, noch weitergehen, die Drohne nochmal in den Sonnenaufgang starten und würde immer noch nicht das finden, was mich dann zurückkehren lässt. Das gibt es bisher nicht.
Also mit zurückkehren, das meinst du, dass du es gefunden hast und dann abgehakt ist?
Ja, ja. Das gibt es zum Beispiel bei mir nie. Ich habe nie irgendwie das Gefühl, ich müsste jetzt irgendwie das Größte oder Krasseste machen oder müsste jetzt irgendwie einen Punkt von meiner Bucketlist streichen und dann könnte ich wieder nach Hause kehren. Das habe ich nie. Und das macht mich, glaube ich, auch sehr glücklich, weil ich einfach diesen eigenen Druck überhaupt nicht verspüre, sondern einfach nur meiner inneren Motivation freien Lauf lasse, wenn das denn geht. Und dann diese Reisen mache und diese Erlebnisse habe und versuche mich in solchen Situationen halt immer wieder zu finden. Versuche Tieren zu begegnen, egal ob es ganz kleine oder ganz große sind und da irgendwas für mich zu empfinden, was ich dann eben auch durch die Vorträge, durch die Bücher und durch die Artikel eben oder durch solche Gespräche wie mit dir jetzt einfach wieder weitergeben kann. Mhm. Und ich habe das Gefühl, manche Menschen empfinden das ähnlich.
Klingt so, als hättest du diesen Leitspruch ganz gut verinnerlicht und bei dir gibt's nur noch den Weg und gar nicht das Ziel.
Ich vermute, das kommt ganz gut hin. Ich habe tatsächlich kein Ziel. Mhm. Klingt jetzt total befremdlich. Ich habe kein Ziel. Okay, beende die Aufnahme. Tschüss, wir gehen nach Hause. Das ist überhaupt
nicht. Ich hatte eine Theorie.
Ja. Da bin ich mal gespannt.
Dass es doch Ziele gibt, die dich aufbrechen lassen. Man braucht ja auch Motivation und Antrieb, um all diese Reisen zu machen, auch anstrengende Reisen, ja. Die dir viel abverlangen. Und von dem, was ich gerade raushöre, sind das immer Momente, die dich begeistern, in denen du die Natur erlebst. Und ich erkenne mich selber darin wieder. Und ich hätte für mich das so gesehen, dass ich sage, das sind Momente, in denen ich Verbindung spüre. Mhm. Wie fühlt es sich für dich an, wenn ich sage, das Ziel der Reise ist es, in Verbindung zu kommen mit den Menschen, aber vor allem mit der Natur, die du dort besuchst und dich damit verbunden zu fühlen?
Ich glaube, in den letzten Jahren kommt da sicher was Wahres bei rum, kann ich mir schon vorstellen. Aber ich überlege jetzt gerade wieder an so ein bisschen in meine Vergangenheit zurückzudenken. Und ich hatte das gleiche Gefühl, dieses glückliche, vielleicht, wenn du es so nennst, verbundene Gefühl, als ich noch viel Musik gemacht habe und Theater zum Beispiel auch gespielt habe. Habe in Kiel ja in der Uni, in so einem Studentenwerk, viel Theater gespielt mit verschiedenen Gruppen, aber es gab eben eine Gruppe, besonders eine Regisseurin, Alexandra, die es geschafft hat, uns alle so in einen Spielwut zu bringen, dass wir es geschafft haben, so Bilder zu konstruieren. Also Bilder meine ich Aufstellung von Menschen, Szenen auf der Bühne, die den Menschen eine ganz tiefe Emotion haben spüren lassen. Und das ist vielleicht genauso gewesen. Bei der Musik zum Beispiel, spielst du oder machst du Musik oder so?
Ja, spiel Gitarre und sing ganz gerne dazu. Und
cool.
So Lagerfeuer, Lagerfeuermusik ist so mein meine Art des Musizierens.
Sehr, sehr geil. Da gibt es wahrscheinlich genau das Ähnliche, was ich jetzt gleich beschreibe. Oder hast du mal in einer Band gespielt?
Minimalst, leider nur.
Ich habe es nicht lange gemacht. Also ich habe es während meines Abis und dann noch in dem Jahr des Zivildienstes und noch in dem ersten Jahr in Freiburg, als ich studiert habe, habe ich viele Jam-Sessions gemacht. Also ich habe eine Band gehabt, mit denen haben wir auch Konzerte gemacht. Also ganz so reguläre sozusagen Songs gespielt. Aber das Spezielle, an das ich jetzt denke, waren diese Jam-Sessions in Freiburg. Da gab es eine Gruppe aus einem Bassisten, Jan, und einem Saxophonisten. Und ich glaube, er hieß Alexander, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Das ist wirklich schon über 20 Jahre her. Und da haben wir uns auf die Bühne gestellt, da gab es halt solche Sessions, wo man einfach mal 20 Minuten am Stück spielen konnte. Und dann gab es so Momente, man hat einfach angefangen zu improvisieren. Und dann gab es irgendwann, hat man sich so eingegroovt und nur durch Blicke, vielleicht auch durch verschiedene Inspirationen oder Emotionen, hat sich dann irgendwann so ein Bild ergeben, ein musikalisches Bild, was in allen Köpfen offensichtlich gleich war. Weil das waren dann immer so einige Minuten, wo alles so vibriert hat, weißt du, so resoniert, kann man es vielleicht nennen. Und es hat sich auch aufs Publikum übertragen. Also das war nicht nur, was wir uns vorgestellt haben, sondern hat alles gestimmt. Also jeder hat mit den anderen zusammen an diesem Bild mitgewirkt. Und das war was mich immer damals schon extremst inspiriert hat und begeistert hat, weil ich genau wusste, in dem Moment, da stimmt halt einfach alles. Und so war es im Theater auch. Und ich glaube, so ist es heutzutage auch in der Natur. Wenn du einfach weißt, als Mensch, du bist jetzt an einem Ort, da stimmt alles, die Lichtsituation, die Kameras funktionieren, du hast ein tolles Erlebnis mit einem Tier, also muss ja nicht unbedingt mal immer eine Kamera dabei sein. Das sind solche Momente, die mich am Leben erhalten. Ich glaube, so könnte man es wahrscheinlich am besten ausdrücken. Also vielleicht ist das Ziel, mich am Leben zu erhalten mit solchen Momenten.
Ja, oh Mann, jetzt geht's gleich richtig tief, weil vielleicht ist das ja der Sinn des Lebens. Also da hat jeder sicherlich seine eigene Definition, aber das, was ich für mich so als Sinn ausklüge, passt da auch tatsächlich ganz gut zu dem, was du beschreibst.
Vielleicht ist es der Sinn, den wir uns als Menschen manchmal vormachen, beziehungsweise einfach den unser Gemüt, unser Geist sozusagen in Anführungszeichen uns auferlegt hat. Aber zum Sinn des Lebens zurückzukommen, da muss ich dir, glaube ich, einen Zahn ziehen, weil den gibt es gar nicht.
Ach, du weißt es?
Nee, das weiß ich nicht, aber das ist meine Art, das Leben zu sehen. Weil tatsächlich in meiner neuen Show geht es auch tatsächlich genau darum, weil ich wusste, weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben.
Nee, neue Show? Aha.
Also neue Show, neue Vorträge.
Ich dachte, du meinst neue Fernsehshow.
Nee, die gibt es auch, aber da wollen wir, glaube ich, nächstes Jahr drüber sprechen, oder? Über Palau und Mittelmeer und so. Ja, ja, wunderbar.
Ja, ja, ja.
Wo war ich stehen geblieben? Den Sinn des Lebens? Genau. Vor vielen Jahren, tatsächlich auf einem dieser Kreuzfahrtschiffe, wo ich einen Vortrag gehalten habe, wo es um so Planktonlebewesen ging, um den Schleimaal, um Quallen, stand dann irgendwann hinterher in dieser Fragerunde dann ein Mann auf. Und der hat mir die Frage gestellt, die mich am Anfang so ein bisschen überrascht hat. Er hat gefragt, Uli, was ist denn der Sinn einer Qualle? Und dann war ich erstmal total sprachlos. Und da habe ich irgendwie auf ihn gezeigt und habe zurückgefragt, was ist denn dein Sinn? Und dann waren wir sofort mitten in einer Riesendiskussion über das Leben, das Universum und alles dazwischen und außerhalb. Weil das zeigt mir im Endeffekt, was die Menschen manchmal in meiner Meinung nach vielleicht falsch sehen oder vielleicht ein bisschen irrtümlich sehen, dass wir irgendwie in unserem Leben einen Sinn erfüllen müssen. Und daran glaube ich überhaupt nicht. Mhm. Weil der Sinn des Lebens ist einfach zu leben.
Ja.
Das heißt, seit Millionen und Milliarden Jahren, es wird sich weiterentwickeln, auch wenn wir schon längst nicht mehr da sind. Irgendwann wird die Erde von der Sonne verschluckt, dann gibt es irgendwo auf einem anderen Planeten Leben. Das ist der Sinn des Lebens, dass es einfach da ist. Und wir versuchen natürlich immer, uns da irgendwie esoterisch draufzusetzen und wir versuchen, den Tieren einen Sinn zu geben und uns selber natürlich auch irgendwie eine Bedeutung. Und das finde ich aber irgendwie total abturnend, weil die Bedeutung wird es nie geben.
Werbung.
Weihnachten steht vor der Tür. Und damit, wie jedes Jahr, die Frage, was soll ich verschenken? Sucht ihr Geschenke für jemanden, der oder die das Meer liebt? Dann habe ich eine Idee für euch. Wie wäre es mit dem Buch Ein Leben für den Ozean? Viele von euch werden es schon kennen. Es ist ein Buch, das wir nicht nur für Menschen geschrieben haben, die die absoluten Leseratten sind, sondern wir haben es extra so gestaltet, dass es ganz viele Menschen mitnimmt. Es erzählt 10 Geschichten über die Helden der Meere. Und das sind dann nicht nur Textwüsten, sondern ganz viele Bilder von preisgekrönten Fotografen und Fotografinnen. Illustrationen lockern das Ganze auf und laden direkt nach dem Auspacken des Geschenks schon mal zum Schmökern ein. Und ich bin sicher, danach werden viele Lust haben, in einer ruhigen Minute nochmal tiefer abzutauchen. Dieses Buch findet ihr auf der Website www.einlebenfürdenozean.de, immer mit einem Minus dazwischen und das Für wird natürlich mit UE geschrieben, oder ihr googelt einfach nach Ein Leben für den Ozean oder nach Helden der Meere. In beiden Fällen kommt das Buch relativ weit oben in den Vorschlägen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest mit Geschenken, die einen Hauch von Salzwasser unter den Weihnachtsbaum wehen. Ja, siehst du, und ich sehe das nämlich auch so. Wir haben dieses eine Leben einfach geschenkt bekommen. Und man kann jetzt sagen, boah, es gibt hier so viele wichtige Themen, die sinnhaft sind und was weiß ich nicht alles. Aber wie du schon sagst, irgendwann wird die Erde eh von der Sonne verschluckt. Und selbst wenn wir jetzt hier einen Atomkrieg losbrechen, in 12 Milliarden oder Millionen Jahren wird hier wieder was auf dem Planeten leben. Und dann war es jetzt auch egal, ob ich mich jetzt für den Meeresschutz engagiert habe oder nicht. Aber wir haben dieses Leben geschenkt bekommen. Und erstmal geht es darum, zu leben und das Leben zu genießen, daran Freude zu haben, dass wir sind. Und dann stellt sich ja die Frage, wann fühlst du dich eigentlich besonders lebendig? Und das sind vielleicht genau die Momente, deswegen kam ich darauf, diese Sinnfrage zu stellen, die du eben beschrieben hast. Ich fühle mich lebendig, wenn ich in Verbindung stehe. Seien es Verbindungsmomente mit der Natur, sei es Verbindung mit meinen Mitmenschen, weil man gerade... Lustig, wir haben da ähnliche Vergangenheiten, wenn ich mit meiner Impro-Theatergruppe eine geile Szene spiele.
Ja, großartig.
Und da ist Verbindung ja so ein wichtiges Thema, genauso mit der Musik. Wenn ihr zusammen improvisiert und wie eine Einheit seid, dann weil ihr in einer so engen Verbindung steht. Und das sind die Momente, in denen ich mich so lebendig fühle, dass ich das Gefühl habe, meinen Sinn, nämlich das Leben zu leben und zu genießen, geht richtig gut auf gerade. Und da schließt sich dann der Kreis, weshalb oft sinnhafte Aufgaben, zum Beispiel die Natur zu schützen oder sich für andere Menschen einzusetzen, sind wieder Dinge, die der Verbindung von mir als Individuum oder auch von uns als Menschen zur Natur oder zueinander zuträglich sind. Hier ist was Tolles, ich fühle mich damit verbunden und ich tue dem was Gutes.
Absolut. Und das, was du gerade vorhin gesagt hast, dass es ja, dass man ja denken könnte, das macht überhaupt keinen Sinn, sich irgendwie für den Meeresschutz einzusetzen. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Weil man könnte natürlich so fatalistisch und zynisch denken und auch argumentieren. Aber das würde uns auch nicht weiterbringen, beziehungsweise würde das auch viel weniger Verbindungen zulassen, die wir ja vielleicht so ersehnen. Also es gibt durchaus sinnhafte Arbeiten, die man im Leben machen kann, die einen motivieren und inspirieren. Aber es muss dadurch nicht ein Sinn des Lebens erfüllt werden. Daran glaube ich eben nicht. Und das ist natürlich schon, das unterscheidet sich schon sehr von wahrscheinlich von vielen Menschen, die einfach ohne, die mich immer wieder fragen, ja, wenn du keinen Sinn im Leben siehst, warum lebst du dann überhaupt noch? Das schließt sich überhaupt nicht aus für mich. Also ich kann keinen Sinn im Leben sehen, aber trotzdem gerne leben und trotzdem etwas Sinnhaftes tun. Und das versuche ich eben mit diesen Arbeiten, die wir machen, auch zu tun.
Ja, man könnte ja auch sagen, wenn der Sinn des Lebens darin besteht, es einfach zu leben und zu genießen und Lebendigkeit zu spüren, dann sind Dinge gut, die das fördern, für dich selbst und für andere, und Dinge schlecht, die das verhindern. Und wenn wir zum Beispiel unseren Planeten zugrunde richten und damit das Lebendigsein zukünftiger Generationen einschränken oder gar verhindern, dann bekomme ich dann ein intuitives Gefühl von, das ist sehr wenig sinnhaft. Es wäre sinnvoll, etwas dagegen zu tun, dass es so weit kommt.
Absolut. Und das hat ja eine rein egoistische Abteilung, indem du einfach weißt, wenn du etwas tust oder wenn wir etwas tun, was so eine Sinnhaftigkeit ergibt, dann schützen wir im Endeffekt unsere Lebensgrundlage und sorgen dafür, dass wir tatsächlich diese Lebensgrundlage noch erhalten und dadurch auch vielleicht ein angenehmeres und gesünderes Leben in Zukunft haben und nicht nur für uns, sondern eben auch für die nächsten Generationen. Vielleicht wichtig ist auch, dass diese Sinnhaftigkeit manche Menschen ja auch ein bisschen in den Wahnsinn treiben kann, wenn sie denken, sie müssten einen gewissen Sinn erfüllen im Hinblick auf andere Menschen oder wenn sie denken, sie würden das, was sie tun, für andere Menschen machen. Ich glaube, das ist auch etwas, was uns häufig umtreiben kann. Und wenn man das mal ablegt und weiß, man macht diese Sachen oder diese verbindenden Elemente nur für sich selber oder für den kleinen Kreis an Menschen, die jetzt gerade um einen herum sind und nicht für die große Allgemeinheit, indem man alles irgendwie sozusagen kommunizieren muss, dann glaube ich auch, dass das einem sehr, sehr gut tun kann und in dem Fall auch eine bessere Verbindung zu einem selber wieder gibt.
Das muss ich jetzt kurz verdauen. Das heißt, du plädierst eher dafür, diese vermeintlich sinnhaften Aufgaben eher im direkten Umfeld und in lokalen Rahmen zu machen, als jetzt zum Beispiel eine riesen NGO, die gleich weltweit alles verändern möchte, zu gründen oder eine, was weiß ich, große Bundespolitik zu gehen.
Beides kann wunderbar etwas bewirken. Aber ich glaube, wenn man am Anfang sich die Frage stellt, was möchte ich denn eigentlich tun? Wo finde ich diese Verbindung und auch diese Motivation? Sollte man erstmal damit anfangen, bei sich selber nachzufragen bzw. zu bohren und erstmal die ersten Schritte für sich selber herausfinden, wo ich denn das spüre. Und ich habe das Gefühl, viele Leute, auch gerade heutzutage natürlich in Social Media, haben das Gefühl, gleich allen Sinn in die Außendarstellung und die Außenwirkung zu treiben. Und das führt mental und körperlich, glaube ich, zu keinem guten Weg. Weil man dann einfach sich so ein bisschen entkoppelt von dem, was man eigentlich tun möchte, zu dem, was andere von einem erwarten. Und das ist vielleicht bei mir etwas, was über die Jahre auch so ein bisschen gereift ist. Ich kann, wie gesagt, nur für mich sprechen, nicht für andere, dass ich diese Sachen, die ich tue, erstmal hauptsächlich für mich selber mache. Also zum Beispiel auch das Fotografieren oder das Filmen. Da habe ich teilweise auch so eine Verbindung und so einen Spaß daran und so eine große Motivation, dass ich auch die Aufnahmen hinterher wieder löschen könnte und ich wäre genauso glücklich. Aber es ist natürlich super, wenn es trotzdem Menschen gibt, die damit was anfangen können, beziehungsweise wenn ich selber das wieder bei Vorträgen zeigen kann und andere Menschen auch wieder inspirieren kann. Aber die eigentliche Motivation, irgendwo hinzureisen und dort was zu filmen und zu fotografieren und zu erleben, die ist erstmal nur für mich.
Ja, das finde ich auf jeden Fall eine schöne Botschaft, die Dinge für sich zu tun. Dann kann auch nicht viel schief gehen, wenn man Sachen tut, um vielleicht die Anerkennung der anderen Menschen zu bekommen, den Zuspruch der anderen Menschen und ähnliches, und das schnell nach außen kommuniziert, und das kenne ich selber auch, entsteht daraus natürlich auch schnell so einen Leistungsdruck.
Ja, total.
Und man ist ja auch oft in so einem Prozess und da ändern sich auch schnell mal Perspektiven. Man spürt dann rein mit, das ist doch nicht so, vielleicht wäre eher das und das was, aber dann hat man ja schon was ganz anderes kommuniziert und wirkt auf einmal sehr inkonsistent oder macht das ja doch nicht und keine Ahnung. Ja, finde ich gut. Einfach erstmal zu sagen, nö, mach mal im kleinen Rahmen, mach erstmal für dich, trag's nicht gleich nach außen und mach dir keinen Druck damit.
Und vor allen Dingen hab keine Erwartungen. Das ist was ich auch durch diese Reisen gelernt habe, beziehungsweise einfach jetzt so verinnerlicht habe, dass ich grundsätzlich keine Erwartungen habe an das, was da kommt. Und dann kann ich nie enttäuscht werden. Also wenn es einfach schief geht und das über mehrere Tage lang, probiere ich es halt nochmal. Und wenn ich nach Hause komme und kein einziges Bild oder die Geschichte einfach nicht geklappt hat, dann bin ich sicher so ein bisschen traurig, beziehungsweise wenn es bei einer Terra-X-Folge passiert, ist natürlich doof, weil einfach wieder viel Geld über den Jordan gegangen ist. Aber wenn man selber so eine Reise organisiert und selber versucht, irgendwie einem Tier näher zu kommen oder ein Erlebnis zu haben, eine Wanderung zu machen, irgendeinen Berg zu besteigen, was auch immer, ich habe da nie Erwartungen. Und das ist vielleicht auch das, was ich damit am Anfang beschrieben habe, dass ich kein Ziel habe. Ja. Ich muss gar nicht bis nach oben, ich muss nicht das Größte und das Schnellste, ich muss nicht der Beste in irgendwas sein, das habe ich schon längst aufgegeben. Und das ist für mich eine unglaublich zufriedenstellende Arbeitsweise, weil ich dann trotzdem alles reinstecken kann und unglaublich engagiert dabei sein kann, aber ich bin überhaupt nicht traurig oder sauer, wenn es nicht klappt.
Also eine Reise kann für dich gar nicht schiefgehen.
Ja, so könnte man es natürlich gut beschreiben, ja.
Das ist gerade für mich super spannend, weil ich seit längerer Zeit eher nur in Europa unterwegs war und mit meiner Partnerin, mittlerweile Frau, gesagt habe, hey, jetzt wo wir geheiratet haben, wollen wir einmal, wir sind beide früher so gerne um die Welt gereist und haben die Welt kennengelernt und haben es jetzt so lange Zeit schon nicht mehr gemacht, also Europa verlassen und dadurch dann eben sowas wie die Tropen, krasse Korallenriffe und sowas nicht erlebt, seit echt langer Zeit und haben gesagt, einmal würden wir uns das jetzt so als gemeinsame Reise vornehmen. Und es fällt uns so schwer, das zu machen, weil auf einmal lastet darauf genau das, Erwartung.
Ja.
Und wenn man jetzt diese eine Reise macht, wo machen wir sie denn dann hin, dass sie auch so besonders ist, dass es sich am Ende gelohnt hat, quasi unsere Ausnahme zu machen, doch eine Fernreise zu tun und man nicht am Ende gesagt hat, Mensch, da hätten wir in den Alpen aber einen schöneren Urlaub gehabt oder am Mittelmeer oder sonst was. Ja. Oder wäre genauso. Also irgendwie haben wir da jetzt, oder habe ich dann da auch ganz stark diese Erwartung, boah ey, dann sollte es jetzt aber so auch ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis irgendwie werden. Und das lähmt uns richtig.
Krass. Aber wenn du dir überlegst, jede Reise, egal was du machst, ist Once-in-a-Lifetime. klingt jetzt wie aus irgendeinem Wie-werde-ich-glücklich-Buch. Aber so ist es doch. Also wenn du, und du kannst ja auch mit den einfachsten Mitteln ein unglaubliches Erlebnis haben. Und es kann tatsächlich nur in Anführungszeichen dadurch vonstatten gehen, dass du zum Beispiel dann zu einer ganz anderen Uhrzeit oder so losgehst, als du das normalerweise tust. Also ich habe mir zum Beispiel mittlerweile angewöhnt, wenn ich irgendwo in die Berge gehe oder sowas oder auf irgendeiner, also jetzt zum Beispiel Madeira als typisches Beispiel, da haben wir, habe ich mit Forschern zusammengearbeitet letztes Jahr und hatten so eine Expedition begleiten können auf einem Forschungsschiff, wo es darum ging, Tiefsee-Plankton-Lebewesen an die Oberfläche zu bekommen und auch mit so einem Tauchroboter zu sehen. Aber unabhängig davon habe ich halt auch die Insel mir angeschaut und habe da Wanderungen gemacht. Und da gibt es ja diese sogenannten Levadas, das sind so alte Wasserwege. Und da gibt es ein paar, die sind wirklich wunderschön, aber natürlich auch, da Madeira ja sicher auch kein Geheimtipp mehr ist, tagsüber komplett überlaufen. Und wir haben es uns zur Angewohnheit gemacht, dass wir immer am Nachmittag loslaufen, also so 17 Uhr oder so. 20 Uhr geht die Sonne unter. Das heißt, du läufst in den Sonnenuntergang hinein, den Berg hoch oder besser gesagt zu dem Ziel, wenn es da eins geben sollte, ein Wasserfall, eine besondere Schlucht oder sowas. Dir kommen alle Leute entgegen, weil alle zum Abendessen wollen und du bist an dem eigentlichen Ziel Mutterseelen allein. Es ist kein Mensch mehr. Dann hast du dieses geile Licht, dann kommt der Nebel aus diesen Tälern hoch, es wird dunkel, bläuliche Stunde hast du dann, vielleicht noch einen golden beschienene Gipfel, wo du wunderbare Luftaufnahmen machen kannst und dann wird's Nacht und du läufst in der Nacht mit Stirnlampe in einem völlig verwandelten Landschaftsbild zurück. Und du hast das Beste von beiden Welten und du bist immer allein. Das ist jetzt kein Geheimtipp mehr, wenn ich das hier erzähle, es kennen sich auch andere, aber so mache ich das mittlerweile an ganz vielen Stellen, wenn ich auch Berge irgendwie oder so Wanderungen in die Berge mache, ich versuche am Nachmittag loszulaufen und dann bist du oben beim geilsten Licht, wenn wirklich die Sonne tief steht und läufst dann nachts runter, weil du kennst den Weg ja schon und damit hast du an vielen Stellen ein Erlebnis an touristisch auch durchaus sehr intensiv besuchten Orten, die dir keiner nehmen kann und die garantiert die wenigsten Menschen so erlebt haben. Und dadurch wird es auch wieder once in a lifetime.
Aber alles ist once in a lifetime, ist auf jeden Fall jetzt schon mein Lieblingsspruch.
Das ist genauso wie, genau, wie hier ist es am schönsten. Ja, once in a lifetime und hier ist es am schönsten. Ja. Und ich glaube, wenn man sowas häufiger zu sich sagt und ich spüre das tatsächlich auch immer, dann kann da nichts mehr schiefgehen.
Was ich auch total spannendes Phänomen finde, ist genau dieses, ein Ort ist touristisch, man selber ist ja auch ein Tourist.
Klar.
Und man will aber keine anderen Menschen um sich rum haben, man will natürlich alleine sein.
Das kann man erreichen, indem man entweder so eine Taktik macht, dass man die Zeit ein bisschen verschiebt oder indem du tatsächlich dir zur Maßgabe machst, an keine Orte zu reisen, die irgendwo bei Instagram hoch und runter breitgetreten werden, weil das geht sowieso immer schief. Und das funktioniert wunderbar, weil die Orte nebendran, teilweise nur ein paar hundert Meter weg, teilweise ein paar Kilometer, durchaus auch in dem gleichen Land, sind ja meistens dadurch schon geiler, dass die wenigsten Menschen da sind. Und dann hast du die Möglichkeit, einfach so einen Lebensraum wirklich viel intensiver wahrzunehmen, ohne dass du die ganze Zeit tausende von Selfie-Sticks im Genick hast.
Ja, ist schon witzig. Also ich finde, irgendwie ist es so ein bisschen paradox. Wir sind alle Touristen total. Und finden Touristen total scheiße.
Nee, nicht unbedingt. Aber ich bilde mir da, glaube ich, keine Meinung mehr darüber, sondern ich versuche, ihn einfach aus dem Weg zu gehen.
Wie ja, gesagt, also, ich bin ja auch Tourist. Das meine ich mit, wir finden Touristen. Also wir wollen nicht mit anderen Touristen an einem Ort kleben. Und ja, vielleicht finden wir, wie ist man denn ein guter Reisender?
Indem man sehr viel Sachen schätzt und indem man sagt, hier ist es am schönsten und indem man sagt, that's once in a lifetime. Ich glaube, das sind die wichtigsten Sachen, indem du einfach motiviert bist, keine Erwartungen hast, freundlich und respektvoll zur Natur und zu den anderen Menschen bist und nicht überall noch einen draufsetzt. Also wenn da irgendwie schon 2000 Menschen sind, dann muss ich nicht tatsächlich der 2001. sein. Und dann kannst du, glaube ich, nur gewinnen.
Ja. Gibt es auch Schattenseiten am Reisen?
Ja, natürlich, klar. Wir machen ja, indem wir reisen, die meisten Orte kaputt. Das ist eine sehr große Schattenseite. Und gerade natürlich, wenn du versuchst, solche Orte dann noch irgendwie bei Social Media breitzutreten, dann wird es, glaube ich, richtig gefährlich, weil dann ist so ein Ort innerhalb von Wochen oder Monaten einfach nicht mehr wiederzuerkennen. Und das finde ich tatsächlich dann respektlos. Ich habe da jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen, weil ich das eigentlich kaum mache. Und wenn ich irgendwo auf dem Forschungsschiff bin, also da werden jetzt nicht Scharen von Touristen einströmen, das ist das Gute. Oder wenn ich in irgendeinem entlegenen Fjord in Grönland tauche, wo man eine Sondergenehmigung braucht von der Naturschutzbehörde, um da überhaupt eine Expedition hin zu begleiten, dann weiß ich auch, dass der auch in 30, 40 Jahren nicht überlaufen sein wird, weil es einfach die wenigsten Menschen motiviert, so einen Aufwand in Kauf zu nehmen, um an solche Orte zu kommen.
Also jetzt trittst du die Orte vielleicht nicht auf Instagram breit, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere Mensch Reiselust bekommen hat, nachdem sie eine TerraX-Folge mit Uli Kunz gesehen haben.
Ja, natürlich. Das kann ich natürlich nicht vermeiden und das haben wir, egal was du machst, natürlich. Wenn es darum geht, dann müsste man oder dürfte man eben tatsächlich gar keine Bilder mehr zeigen und dann müsste ich aber leider auch meinen Beruf komplett ändern. Das kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen, aber vielleicht kommt es bald.
Weil du gerade so kritisch über das auf Instagram breittreten warst. Ist das ein Unterschied? Gibt es da einen Unterschied zwischen TerraX und Instagram?
Jein, also man kann sich die Welt natürlich immer schönreden, das mache ich jetzt wahrscheinlich gleich auch. Aber bei Instagram, das, was ich mitbekommen habe, ich bin da selten aktiv, beziehungsweise schaue mir diese Reiseorte ganz, ganz selten an. Aber wenn ich dann mal wieder berichte, also dann im Fernsehen oder irgendwo bei YouTube anschaue, wie es da wirklich aussieht oder berichte von irgendeinem deutschen See, der von irgendeiner Instagram-Größe breitgetreten wird, beziehungsweise promoted wird, das ist ja wahnsinnig. Da müssen ja Straßen gesperrt werden, weil die Leute im Sommer dann zu Zehntausenden da einfallen und einfach respektlos ihren Müll in die Natur pfeffern, da irgendwie campen, damit sie das beste Licht am besten Morgen oder am besten Abend zur besten Abendstimmung fotografieren können. Das ist durchaus ein Unterschied zu dem, was wir machen, wenn wir wissenschaftliche Expeditionen begleiten. Natürlich sind es nicht nur wissenschaftliche Expeditionen, keine Frage. Wenn wir an irgendeinen Ort kommen, wie jetzt zum Beispiel in Palau, wo wir im Januar waren, da habe ich echt gesehen, was das natürlich für einen Einfluss haben kann. Aber ich glaube, nur deswegen werden jetzt nicht 100.000 Leute mehr an diesen Ort kommen. Da ist, glaube ich, die Social-Media-Bubble eine viel, viel größere als das lineare Fernsehen. Aber wie gesagt, vielleicht rede ich ja nur mein Leben und meine Arbeit schön. Kann auch sein.
Ja, das müssen die Leute zu Hause, glaube ich, selbst beurteilen, ob sie da mitgehen können. Gab es mal Situationen, wo das vielleicht schiefgegangen ist, wo du am Ende gedacht hast, Mist, hier hatte ich vielleicht doch einen Einfluss durch meine Reichweite. Ich meine, lineares Fernsehen gerät zwar immer weiter in den Hintergrund hinter YouTube und Co., aber trotzdem, ich weiß, ich kenne die Zahlen nicht, aber ich gehe davon schon aus, dass ihr Millionen Zuschauende habt, wenn ihr eure TerraX-Folgen hochladet. Hattest du da schon mal das Gefühl, da ist vielleicht ein Ort so ein bisschen in den Fokus gerückt worden durch etwas, woran ich mitgewirkt habe und auf einmal ist das zu viel für diesen Ort?
Gute Frage. Nicht so häufig. Also ich kann mir jetzt keinen Ort vorstellen, wo nicht, also entweder vorher natürlich schon ordentlich Betrieb war, beziehungsweise wo es einfach Orte waren, die kaum zu erreichen sind sonst. Wenn du nicht irgendwie ein großes Expeditionssegelschiff dir charterst, Höhlentauchen ist jetzt auch nicht etwas, was wahnsinnig viele Menschen machen. Da gibt es natürlich Orte wie in Mexiko, wo wir auch waren, die durchaus touristisch natürlich sehr stark besucht werden, aber das liegt jetzt nicht an der Terra X-Sendung, dass da jetzt noch mehr Leute kommen, weil unsere Zielgruppe beim ZDF ist ja durchaus älteren Semesters, sodass da jetzt nicht einfach plötzlich alle anfangen, sich 40, 50 Kilo auf den Rücken zu schnallen und irgendwie in so eine Höhle zu zimmern. Nee, im Moment müsste ich gerade passen.
Andere Frage. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass ich selber auch mit dem Gedanken spiele, jetzt doch nochmal irgendwie als Ausnahme eine größere Reise zu machen, weil ich irgendwie denke, es gibt so viel zu entdecken auf dieser Welt.
Und ja,
mein Durst danach ist so groß geworden, dass ich jetzt irgendwie denke, ich fände das so schön, das nochmal was Neues zu sehen. Was verpasst man? Verpasst man überhaupt was, wenn man sich beschränkt und regionaler reist?
Ganz, ganz spannende Frage, weil ich mir das auch häufiger überlege, dass ich manchmal so viel Spaß habe, bei uns irgendwo in Europa zu verreisen, dass mir auch sehr, sehr viel gibt. Also wir sind hier in Hamburg und wenn ich zum Beispiel irgendwie mal wieder Lust habe, ein bisschen aktiv zu sein, was ja häufig vorkommt, dann packe ich mir mein rotes Packraft ein und mein Klapprad und fahre hier ein paar hundert Meter zur Alster und fahre die Alster nachts. Und es ist ein großartiges Erlebnis, weil da auch wieder kein Mensch auf dem Wasser ist. Du erlebst diesen Lebensraum auf eine ganz andere Art und Weise. Also die Geräusche der Stadt sind viel weniger noch zu hören als am Tag. Und das habe ich neulich gemacht und bin tatsächlich an meine Grenzen gekommen, weil dieser Bereich der Alster, ganz weit im Norden von Hamburg, den hat garantiert schon seit Jahren niemand mehr befahren. Das heißt, er war so verkrautet, so zugewuchert, dass ich für eine Strecke, die ich mit dem Fahrrad in 15 Minuten fahre, also entlang der Alster, habe ich ungefähr 3,5 Stunden gebraucht mit dem Boot. Und ich musste knietief im Schlamm durch die Hecke waten. Ich musste über umgefallene Bäume durch Hecken mich graben. Dass das mir, also ich habe mich gefühlt, als wäre ich irgendwo im Amazonas-Dschungel, würde hier gerade eine tropische Expedition machen. Und das fand ich großartig, dass es einfach bei uns in der Heimat solche in Anführungszeichen Mikroabenteuer gibt. Gibt es wahrscheinlich auch sicher irgendwie einen Fachbegriff über Social Media.
Ein ja, Mikroabenteuer.
So? Mikroabenteuer.
Ja. Grüße gehen raus an Christoph Förster.
Ah, sehr gut. Wunderbar. Mikroabenteuer. Ich bin dabei. Und sowas ist für mich ganz fantastisch. Sowas macht dir wahnsinnig viel Spaß. Durch ganz einfache Gedanken und mit einfachen Möglichkeiten einfach ein paar Stunden in der Natur zu haben, die du frei entscheiden kannst. Toll.
Aber du hast jetzt die Meere überall gesehen. Oder
nee,
überall.
Um Gottes Willen.
Natürlich nicht.
Ein winzig kleinen Teil.
Trotzdem an viel mehr Orten als die meisten Menschen. Was verpasst man, also was, wenn du mit dem Uli reden könntest, der 13 Jahre alt ist und bisher eher nicht so global gesehen noch nicht die Meere begreifen konnte, erleben konnte. Welche Orte würdest du ihm jetzt nennen, wo du sagst, ey, das dafür lohnt es, also das musst du gesehen haben, da musst du hin.
Das gibt's nicht. Nee, da muss man tatsächlich unterscheiden, dass es verschiedene Menschen gibt. Die einen wollen reisen, die einen haben diesen Drive, um irgendwie rauszugehen und irgendwie in der Natur sich dreckig zu machen. Und die anderen haben den vielleicht nicht. Und es ist überhaupt keine Wertung. Es gibt gar kein Gut oder Schlecht in dem Fall. Aber es sind nicht alle Menschen auf der Welt, haben diese gleiche Motivation, rauszugehen und sozusagen in Anführungszeichen Abenteuer zu erleben.
Aber du hast es ja.
Ich habe es,
ja. Und wenn du es sozusagen in der Zeit, also worauf ich hinausgehen möchte, also es ist ja immer ein Abwägen. Mache ich jetzt einen Flug, der CO2-Emissionen hat und das ganze Reisen, selbst wenn es nicht nur mit Flug ist, hat ja immer einen Preis. Du bist auch ein Tourist, du bringst all diese negativen Effekte, die Schattenseiten, die wir gerade angesprochen haben, bringst du mit. Und trotzdem brichst du ja immer wieder auf und machst Reisen, so wie ganz viele Menschen auch. Und ich habe mich gefragt, welche Orte es gibt, für dich gibt, an denen du sagst, okay, die sind es auf jeden Fall wert, für mich ganz persönlich. Deswegen würdest du dem jungen Uli, also dir selber, von, wenn du 13 jetzt wärst, wenn du ihm sagen könntest, ey, ich kenne dich ja, und Rückenblick kann ich sagen, das und das und das, mach's um jeden Preis, das ist, das musst du gesehen haben. Oder gibt's das doch nicht? Würdest du dem sagen, kannst du einfach zu Hause bleiben, ist auch super.
Nee, aber das wäre so vermessen zu sagen, aus meiner Erfahrung, die ja nur irgendwie einen kleinen Bereich der Welt umfasst, mir als kleine Menschen zu sagen, das musst du unbedingt gesehen haben. Nee, das habe ich überhaupt nicht. Und da kommen wir wieder zurück zu dem, hier ist es am schönsten. Vielleicht würde der 13-jährige Uli sich anders entscheiden und würde feststellen, hey, ich gehe im Altrhein mit meinem Vater paddeln, so wie ich das früher gemacht habe. Und hier ist es tatsächlich am schönsten und hier bleibe ich. Und dann muss er auch gar nicht so viel weitergehen. Vielleicht hätte ich auch Medizin fertig studiert und wäre dann in Freiburg irgendwie Arzt geworden und fände es mega geil, einfach nur jedes Wochenende in den Schwarzwald zu gehen und dort meine Spaziergänge zu machen oder meine Wanderung und wäre damit total glücklich. Ich glaube, klingt es sehr vermessen, wenn man auch mir selber als kleinem Kind irgendwelche Ratschläge gibt, beziehungsweise sagt, das musst du unbedingt gesehen haben.
Dann frage ich mal so, aber du selber gehst ja nicht nur auf der Alster paddeln. Mhm. Dich zieht es ja doch raus.
Ja.
Was zieht dich so sehr an, dass du die Schattenseiten des Reisens in Kauf nimmst und sagst, dafür mache ich es trotzdem?
Ja, es ist natürlich auch vor allen Dingen sehr egoistisch, logischerweise, weil natürlich man versucht als Individuum, sich über andere zu stellen und sagen, das ist jetzt für mich wichtig. Hm. Vielleicht gibt es das ja gar nicht, beziehungsweise vielleicht muss diese Motivation irgendwann in uns Menschen eine andere werden. Aber im Moment ist sie noch so. Und da würde ich wieder an den Anfang zurückzukommen und sagen, das ist das Wissen um die Zusammenhänge in unserer Welt, in unserer Natur. Und vielleicht ist das mein Weg oder mein Ziel, eben zu verstehen, was die Welt ausmacht. Aber ich glaube, so ein Teil haben wir wahrscheinlich auch schon geklärt, dass einfach das Leben keinen Sinn erfüllen muss. Und ich glaube, je häufiger ich das sehe, je begeisterter bin ich von dieser Theorie oder von dieser Idee. Auch wenn sie uns Menschen manchmal die Daseinsberechtigung so ein bisschen abspricht. Aber ich glaube,
die Last der Schuld von unseren Schultern nimmt. Wir sind irgendjemand was schuldig und müssten jetzt was leisten.
Ja.
Vielleicht entwertet es nicht den Menschen, sondern es befreit ihn. Du darfst einfach leben und es genießen.
Ja, aber es ist, ja, so weit bin ich noch nicht. Und da komme ich, glaube ich, auch nicht hin, weil davor würde ich mich, glaube ich, schlecht fühlen. Tue ich auch jetzt schon. Und weil ich halt dann einfach sehe, dass wir in dem Fall keinen Sinn erfüllen. Weil jedes Tier hat irgendwo eine Rolle in der Natur. Nur wir versuchen uns da wir versuchen uns da seit Jahrhunderten rauszubewegen. Wir sind natürlich immer noch so ein bisschen Teil der Nahrungskette, aber wir stehen ja nicht mehr so wirklich auf dem Speiseplan von irgendwelchen Tieren. Hm. Wenn wir sterben, dann werden wir in irgendeine Kiste gesteckt oder verbrannt. Natürlich werden unsere Nährstoffe wieder so ein bisschen eingegliedert, aber die reine Zahl, die wir auf der Erde sind, die macht keinen Sinn mehr in einem ökologischen System.
Und wir weben das Nahrungsnetz ja um, wie es uns gefällt.
Ja, genau, genau. Und das macht mir tatsächlich mal wahrscheinlich am meisten zu schaffen. An diesem Sinn von uns, von unserer Aktivität.
Jetzt habe ich verstanden, das ist nicht der Sinn des Individuums, sondern der Sinn von uns als Spezies.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wir waren natürlich mal im Nahrungskreislauf eingebettet. Hm. Auch früher, als es noch die großen Raubtiere und so gab. Und da sind viele Menschen draufgegangen, beziehungsweise gab viel weniger Menschen. Und dann waren wir noch wirklich ökologisch sinnhaft in diesem ökologischen Kreislauf eingebettet. Aber das sind wir schon lange nicht mehr. Das, was wir mittlerweile machen, ist ja völlig entkoppelt von einem natürlichen System.
Jetzt machen wir wieder ein Fass auf.
Jetzt machen wir ein richtiges
Aber
Fass
würdest
auf. Jetzt
geht's um Leben und Tod. Würdest du in Zeiten zurückkehren wollen, in denen wir in dem Nahrungsnetz eingebettet sind und wahrscheinlich dann als Jäger-Sammler leben würden?
Nee, kann ich natürlich nicht. Also die Frage kann ich, glaube ich, kaum beantworten, weil man natürlich sie ergibt sich nicht. Hm. Und ich glaube, dass das Leben, das Bewusstsein, was wir entwickelt haben über die letzten Hunderte von Jahren und auch in unserem Leben, also in unserer beider Leben, Wir kennen das gar nicht. Wir wissen überhaupt nicht, wie es sich anfühlt, auf einer Speiseliste zu stehen. Wir fühlen uns nicht bedroht.
Ja.
Also wenn dann von irgendwie kleinen Spinnen oder von einer Schlange, was völlig irrational ist, oder von einem Hai.
Oder von einer To-Do-Liste.
Oder von einer To-Do-Liste, genau. Aber wir sind natürlich niemals gefährdet hier, wir als zivilisierte, was heißt hier zivilisierte, als Menschen in einer Gesellschaft oder in einer Zivilisation lebend, jetzt sofort irgendwo aufgefressen zu werden. Und das kennen wir natürlich gar nicht. Und ich glaube, das fühlt sich auch sicher nicht angenehm an, wenn man da jetzt wieder zurückgeht, weil wir es ja anders kennen. Aber das stellt mir halt immer wieder so ein bisschen die Frage nach, ja, oder den Sinn oder die Frage nach Leben und Tod in den Raum. Und das ist was, über das wir sicher reden können. Und aus dem wir uns ja versuchen, mit Händen und Füßen rauszubewegen. Also wir wollen ja nicht an unseren eigenen Tod denken. Wir denken, wir werden ewig alt, aber stellen halt immer fest, wir sind doch Teil dieses Ganzen, beziehungsweise können uns aus diesem Kreislauf nicht rausreden. Auch wenn unsere Nährstoffe vielleicht nicht an die Stelle kommen, an die sie gehen sollten.
Ja, was soll mit deinen Nährstoffen passieren?
Ich hätte gerne eine Seebestattung, aber eine, wo mein ganzer Körper irgendwo auf dem Meeresboden abgelegt wird. Und das geht ja eigentlich kaum, außer ich mache es selber.
Echt nicht?
Nee, eine Seebestattung ist, du wirst ja verbrannt und dann wird die Asche oder die Urne wird im Meer abgesenkt. Das ist eine tolle Bestattung, habe ich einmal in Helgoland, durfte ich da mit zuschauen. Das war eine der bewegendsten Beerdigungen, glaube ich, bei denen ich je war. Es war richtig spektakulär, aber wie gesagt, da wird sozusagen nur die Asche verstreut, beziehungsweise am Meeresboden abgelegt. Aber das, was mir vielleicht das, was mir vorschweben könnte, wäre, naja, von einem Haufen Schleimaale wahrscheinlich irgendwie aufgefressen zu werden. Da kann man sich genau runterlegen. Ja, das ist wirklich eine spannende Frage.
Jetzt, wo du das Thema so ansprichst, ist der Tod ein Thema, das dich stark beschäftigt?
Stark beschäftigt, das klingt so ein bisschen negativ. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren damit. Und zwar nicht erst seit dem Tod meines Vaters, ist vor 2 Jahren gestorben, sondern schon weit davor. Und ich habe mich dann tatsächlich, als mein Vater dann gestorben war, beziehungsweise schon davor, als es ihm schlecht ging, festgestellt, dass der Tod für mich keinen wahnsinnigen Schrecken hat, weil ich tatsächlich als Biologiestudent das Ganze immer vor Augen hatte. Und ich glaube, als Taucher oder als Wissenschaftler wirst du fast jeden Tag damit konfrontiert, auch wenn es unterbewusst passiert. Und das ist für mich, glaube ich, eine sehr angenehme Art und Weise, damit umzugehen, weil du einfach feststellst, es ist was völlig Natürliches. Und nur durch den Tod entsteht wieder das Leben. Und ich glaube, so war das auch dann bei meinem Vater. Für mich war das überhaupt nicht überraschend. Es war natürlich traurig, weil er einfach ein wertvoller Mensch fehlt, der mir wahnsinnig viel bedeutet hat, beziehungsweise der mich einfach sehr stark inspiriert hat, weil er einfach mit mir immer in die Natur gegangen ist, selber Biologe war. Aber der Tod an sich, das war das Natürlichste für ihn und das Beste für ihn in dieser Situation. So kann man es vielleicht sagen. Und seitdem beschäftige ich mich ja viel mit dem Tod, und wie gesagt davor auch, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist. Und ich glaube, das kann einen nur weiterbringen, wenn man das frühzeitig beginnt.
Hast du dadurch die Angst vor dem Tod verloren?
Ist natürlich schwer zu sagen, weil ich glücklicherweise noch nicht todkrank bin. Also es ist nicht so, dass ich den Tod jetzt so abgehakt habe, dass ich sagen kann, jetzt oder morgen ist völlig egal. Natürlich lebe ich gerne und ich mache das sehr motiviert und versuche eben auch noch Menschen zu inspirieren. Aber ich hoffe, dass wenn es irgendwann soweit sein sollte, dass ich dann einfach wirklich abschalten kann und sagen kann, ja, das ist der Weg des Lebens. Also ich glaube nicht an eine Seele, ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Das klingt für manche Leute so traurig.
Ja.
Für mich ist es das Gegenteil, weil ich einfach ganz genau weiß, ich habe nur dieses Leben und ich kann das komplett motiviert und inspiriert leben und kann dabei sehr zufrieden sein, auch wenn ich weiß, in der Sekunde, wo mein Körper aufhört zu leben, bin ich dahin. Da wird nichts kommen. Warum sollte da was kommen? Also seit 4 Milliarden oder seit 2 Milliarden Jahren gibt es Leben. Warum sollte es da so etwas geben wie eine Seele oder irgendwie ein Geist, der irgendwie übertragen wird oder sowas? Das ist für mich völlig abwegig.
Ja, ist total spannend. Ich wege gerade ab, aber ich glaube, ich steige jetzt nicht noch weiter auf dieses Thema ein, auch wenn es super spannend ist und wir da sicherlich noch lange zu weiterquatschen könnten, sondern möchte noch mal so ein bisschen zurück zu den Meeren manövrieren und habe mich gefragt, du hast ja nicht nur die Meere an verschiedenen Orten kennengelernt, sondern eben auch Menschen an den Meeren an verschiedenen Orten. Und wie unterschiedlich blicken diese Menschen aufs Meer?
Großes Thema, weil mich das eben auch bei den vielen Reisen sehr viel gelehrt hat. Und dadurch, um es kurz zu fassen, vielleicht ganz am Anfang, kann ich es nach wie vor sehr gut verstehen, nachvollziehen, dass wir einfach in der nächsten Zeit keinen Konsens finden werden, was den Meeresschutz angeht. Aber trotzdem dürfen wir den Sand nicht in den Kopf stecken, andersrum, den Kopf
soll
in den
Sand schlecht.
Stecken. Soll es beides schlecht. Trotzdem sollte man nicht den Sand in den Kopf stecken, sehr schön. Weil man natürlich an vielen Orten wunderbar was bewegen kann, aber ein Großteil dieser Menschen hat gar nicht die Möglichkeit, darüber nachzudenken, weil die einfach vom Meer abhängig sind, weil sie vom Meer ernährt werden und weil sie gar nicht die finanziellen Möglichkeiten haben und auch gar nicht die Gedanken frei haben, daran zu denken, das Meer zu schützen, weil sie erstmal überleben müssen, ihre Familie versorgen müssen. Mhm. Das ist natürlich ein altbekanntes Problem, aber bei den Reisen wird einem das tatsächlich bewusst, wenn man diese Menschen trifft und wenn man mit denen spricht und auch deren Argumentation versteht. Und dann wird einem ganz schnell deutlich, dass wir noch viel, viel vorhaben, damit es entweder irgendwann mal weniger Menschen auf der Erde gibt, was ja irgendwann mal passieren wird. Die Kurve wird ja in ein paar Jahrzehnten auch wieder nach unten gehen, das ist ja jetzt schon klar. Aber weil ich auch weiß, dass wir in unserer Gesellschaft und in den Gesellschaften dort vor Ort noch so viel machen müssen, noch so viel Bildungsarbeit vorhaben, damit wir wirklich große Schutzgebiete einrichten können, die komplett fischereifrei sind und in denen wirklich die Natur sich erholen kann.
Und das ist es, was es braucht, um die Meere zu schützen.
Ja, nur wenn die Natur und die Meere die Möglichkeit haben, sich von allein wieder zu erholen, dann können wir irgendwann wieder reingehen und sagen, okay, jetzt haben wir wieder einen einigermaßen gesunden Lebensraum, der uns tatsächlich am Leben hält. Aber der Großteil der Meere wird ja massiv befischt. Der Großteil der Erdoberfläche ist für die Landwirtschaft beziehungsweise ist von uns Menschen so fast zur Unkenntlichkeit verschandelt worden beziehungsweise verändert worden, dass man dort nicht reden kann von einer natürlich gesunden Umwelt, die uns eine Lebensgrundlage bietet.
Und da würde ich gerne ergänzen, du kannst mich gerne stoppen, wenn du das anders siehst, aber wir reden da nicht nur von den Menschen ganz weit weg, sondern wir reden da auch über uns in unserer Gesellschaft, wo noch ganz viel passieren muss, denn wir haben immer noch, wenn man jetzt auf Deutschland blickt und es weltweit vergleicht, mit den größten Fußabdruck pro Person. Wir gehören mit zu den Top-10-Ländern mit dem größten Plastikverbrauch pro Kopf. Wenn man unsere eigenen Meere anguckt, sind sie in einem katastrophalen Zustand. Wenn man anschaut, was wir mit Schleppnetzfischerei in der Nordsee und so heute, während wir hier sprechen, anrichten, dann gehören wir zu denen, die da ganz vorne stehen, in der Schlange von denjenigen, die noch ganz viel kapieren müssen, umsetzen müssen, damit das Meer sich erholen kann.
Absolut. Und das ist etwas, was mich auch immer wieder so ein bisschen an die Grenzen meiner Vernunft bringt, weil ich weiß einfach, in meinem Leben habe ich so einen riesengroßen Fußabdruck, der wahrscheinlich über das tausend- oder zehntausendfach über dem liegt, was irgendwie ein Mensch in einem Entwicklungsland hat. Und das macht mir tatsächlich persönlich wahnsinnig zu schaffen, auch wenn ich natürlich diese Reisen weitermache, weil das meine Motivation ist, weil ich versuche, das zu verstehen und auch andere Menschen zu inspirieren. Aber es gibt mir auch gleichzeitig die Möglichkeit, da immer wieder zurückzukommen und sehr, sehr bescheiden zu sein und einfach nicht auf den Tisch zu klopfen und sagen, ich weiß, wie es geht, weil das tun wir nicht. Weil unsere Gesellschaft, die sich immer Bio und Recycling auf die Stirn schreibt, ist genau das Gegenteil. Wir haben, wie du es gerade beschrieben hast, den riesengroßen Fußabdruck, unser ganzes Leben, allein, dass wir jetzt hier so gesund voreinander sitzen können, das ist auf Kosten der Natur entstanden, der letzten 50, 80, 100 Jahre. Unsere medizinische Versorgung, unser ganzer Staatshaushalt ist im Endeffekt auf Kosten der Umwelt entstanden. Und das finde ich etwas, was ich noch nicht ganz genau verstehe, noch nicht ganz genau einordnen kann, weil ich es ja in dem Moment auch überhaupt nicht verändern kann.
Dann möchte ich dir gerne eine Frage vorlesen, die ich bekommen habe von einer Hörerin, Melanie, liebe Grüße, die gesagt hat, Mensch Chris, du sprichst doch so viel mit Meeresbiologen und Meeresbiologinnen, NaturschützerInnen oder allgemein Menschen, die sich intensiv mit unserer Umwelt beschäftigen. Und sie fragt, wie gehen Sie mit Weltschmerz und der Klimakatastrophe und so um? Sie merkt bei sich selbst und bei ihrem Umfeld permanent, wie hoffnungslos sich das häufig anfühlt.
Diesen Weltschmerz, den kenne ich nur bedingt. Ich kann darüber argumentieren, beziehungsweise ich kann das so sehen und so diskutieren, wie ich das gerade gemacht habe. Aber ich empfinde da jetzt keine, noch in Anführungszeichen, noch keine Verzweiflung.
Darf ich kurz einhaken? Ja. Ich habe, als ich die Frage bekommen habe, genau das Gleiche gedacht. Aha. So, ich glaube, ich spüre diesen dollen Schmerz und diese Hoffnungslosigkeit eher nicht. Und dann musste ich daran denken, dass es jetzt ja gerade diesen Global Tipping Points Report gab, was eigentlich vorher ich schon häufig gehört habe, aber nochmal beschrieben wurde, es sieht danach aus, als ob der Tipping Point, also der Kipppunkt unserer Korallenriffe erreicht wurde und es höchstwahrscheinlich nicht mehr abzuwenden ist, dass wir 99-95% aller Korallenriffe verlieren werden. Und das ist jetzt ein paar Tage alt, wo wir das aufnehmen, dieser Report. Wie gesagt, es ist jetzt nichts, was auf einmal komplett neu ist, aber irgendwie ist das nochmal sowas, wo bei mir doch mal so angekommen ist, ja scheiße, ich glaube, das ist vielleicht wirklich so, dass das bald vorbei ist, dass wir die Korallenriffe, dass meine Kinder oder Enkelkinder oder irgendwie Leute in 100 Jahren das so nicht mehr sehen können. Mhm. Und da muss ich sagen, kommt in mir doch ein bisschen Weltschmerz auf. Ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du so eine Hiobsbotschaft hörst.
Das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie mit der Thematik mit dem Tod. Ich glaube, als ich im Studium war, gab es diese ganzen Anzeichen schon. Das heißt, man hat es schon im Studium gelernt und man hat es im Endeffekt schon nicht vorhersagen können. Aber es war immer so unterschwellig da, dass eigentlich die Daten der Wissenschaft beziehungsweise die Aussagen der Wissenschaft das immer unterschätzen. Weil natürlich gute Wissenschaftler versuchen, das nicht zu übertreiben, sondern eher zu untertreiben, damit sie noch in dem richtigen Bereich liegen. Und deswegen war es für mich eigentlich schon im Studium immer irgendwie klar, dass wir Menschen auf der Welt so einen unfassbaren Einfluss haben, dass wir da viel, viel mehr kaputt machen, als im Endeffekt nachwachsen kann. Deswegen denke ich da eigentlich schon seit vielen Jahren daran, dass das, und nicht alles, aber dass einfach viele Ökosysteme so einen massiven Schaden nehmen, dass sie entweder komplett zerstört werden oder dass sie einfach so weit geschwächt werden, dass sie uns im Endeffekt eine schlechtere Lebensgrundlage bieten können. Und ich denke das nach wie vor, aber das ist nicht so, dass es ein Weltschmerz ist, sondern im Endeffekt spornt es mich noch mehr an, darüber mehr zu wissen, darüber mehr zu verstehen, das mehr zu kommunizieren, dass es irgendwann vielleicht mal ein Umdenken gibt. Aber wann das passiert und ob das irgendwie einen Einfluss hat, also jeder Naturschützer muss sich damit irgendwie diese Frage stellen, ob das irgendwann wirklich einen Einfluss hat, was wir machen, also im Naturschutz. Und das werden wir nicht herausfinden. Das werden wir erst in Dutzenden oder Hunderten oder Tausenden von Jahren sehen, wenn es uns Menschen dann noch geben sollte. Aber das Gute daran ist, und das lernst du im Studium gleichzeitig, dass das Leben immer seinen Weg finden wird, auch wenn es die Korallenriffe nicht mehr gibt, wenn der ganze Amazonas-Dschungel irgendwann nur noch eine Wüste sein wird. Wir haben da richtig intensiv dran zu knabbern und natürlich auch wahnsinnig viele Arten. Aber das Leben wird sich wieder berappeln. es wird wieder irgendwelche neuen Formen geben. Vielleicht wird aus uns Menschen irgendwie wieder ein anderes Lebewesen, so wie wir uns ja aus anderen Lebewesen entwickelt haben. Und der eigentliche Sinn des Lebens, der wird immer bestehen bleiben. Und das finde ich für mich irgendwie immer wieder einen sehr beruhigenden und schönen Gedanken.
Ja, lustig.
Weil ich mich da als Mensch einfach so zurücknehme und sage, wir Menschen, was sind wir? Ich meine, wir sind ein paar Milliarden, ja, wir machen hier gerade alles kaputt. Aber wir haben natürlich auch im Moment so ein paar Stellschrauben, an denen wir drehen können. Die erneuerbare Energie, die wird irgendwann allein rein marktwirtschaftlich alles andere in den Schatten stellen. Und dann gibt's vielleicht wieder Verbesserungen im CO2-Ausstoß, dann geht die Weltbevölkerung wieder runter, ist ja schon klar, weil wir ja schon lange nicht mehr exponentiell wachsen, sondern irgendwie in 2100 oder sowas wird die Bevölkerung wieder schrumpfen. Aber bis dahin wären wir noch 10 Milliarden. Und das sind natürlich viel zu viele, um so ein Ökosystem wie die Erde am Laufen zu halten.
Ja, spannend, dass das jetzt auch wieder so als so ein kleines Takeaway des Deep Dives rauskommt. Das war mit Lenny ja auch schon genau ja, dasselbe, was wir am Ende festgestellt haben.
Es ist halt immer so ein bisschen problematisch, weil man natürlich ganz fatalistisch einfach aufgeben könnte. Ja, ja, machen sich ja auch einige Menschen, die dann so einen großen Schmerz haben, dass sie einfach nicht mehr leben wollen oder keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen. Bei mir ist es noch nicht der Fall, aber ich möchte nicht unbedingt davon ausgehen, dass es immer so ist. Vielleicht kommt ein Moment und dann macht der Sinn des Lebens für mich einfach tatsächlich hat keine Bedeutung mehr. Das kann durchaus passieren.
Zum Abschluss möchte ich irgendwie nochmal nachfragen. Du bist für mich schon so ein kleines Phänomen.
Weil ich den Sand in den Kopf stecke?
Unter anderem deshalb. Ich habe das Gefühl, viele Dinge, die das Leben glücklich machen, klappen bei dir ganz intuitiv. Sowas wie, dass du kein Ziel hast, keine Erwartungen hast und gar nicht so richtig erklären kannst, warum das so ist, sondern das ist bei dir halt einfach so.
Und aber das muss ja nicht bei anderen Menschen klappen.
Nein, nein. Ja. Aber ich habe das Gefühl, da passt vieles zusammen, wie du bist und dass es dich am Ende glücklich macht, dass du dein Leben recht intuitiv so lebst, wie es gut zu dir passt. So, vielleicht kann man es so sagen. Und ich kenne aber auch viele Menschen und ich kenne das auch von mir selber, dass man im Leben auch manchmal ganz schön struggelt. Also in meinem Leben, um das so zu führen und die Dinge zu tun, die mir richtig Spaß machen, bin ich auch mal durch einen Tiefpunkt gegangen, der dazu geführt hat, dass ich Sachen verändert habe und ähnliches. Und ich habe mich jetzt gefragt bei dir, das klingt so smooth und intuitiv und natürlich. Und ich habe mich gefragt, ob, wenn ich das jetzt so sage, du sagst, ja, nee, aber den Tiefpunkt oder diesen Moment, wo entscheidend sich die Weichen geändert haben, den gab es schon.
Ich weiß nicht, ob es ein Tiefpunkt war, aber es waren halt so vielleicht so Antriebsschwächen. Das, klar, das kennt ja, glaube ich, jeder. Oder auch so tatsächlich, wenn wir das Wort jetzt in den Mund nehmen, so eine gewisse Ziellosigkeit, die gab es durchaus mal, obwohl ich, wie gesagt, ja eigentlich nie ein Ziel hatte. Das war nach meinem ersten Forschungstaucheinsatz in Spitzbergen schon vor 20 Jahren. Und danach kam ich zurück und bekam dann eine Doktorarbeit angeboten, konnte damit aber auch irgendwie nichts anfangen, wusste aber auch nicht so richtig, in welche Richtung das gehen soll. Und dann bin ich mit einem Segelschiff oder habe bei der Aldebaran angefangen, so ein Forschungssegelschiff in Hamburg, und hatte da eine wunderbare Möglichkeit, tatsächlich eine Fahrt in die vor Belize und Mexiko zu begleiten. Und da bin ich wirklich voll reingerannt und habe mich da voll drin motivierend aufgegeben und habe dann auch im Endeffekt tatsächlich durch Zufall im Endeffekt dann den Skipper spielen müssen von dem Segelboot, was auch nicht so geplant war. Und dadurch kam dann diese Motivation, dieses aktive Leben zu führen. Und ich glaube, das war dann der entscheidende Moment. Aber ich glaube, das, was manche Menschen so vielleicht suchen, ich kann es, wie gesagt, nur von mir beschreiben, weil ich, glaube ich, noch nicht so viel darüber mit anderen Menschen gesprochen habe oder manchmal nur spüre, dass sie vielleicht das irgendwie auch so haben, ist so ein gewisser Klick im Kopf, der dann dir ganz klar sagt, in welche Richtung es geht. Auch wenn es kein Ziel ist. Einfach du weißt, dieser Weg ist der richtige. Weißt du, wenn du von so einem Straßenschild steht und da gehen irgendwie drei Straßen ab und du guckst drauf und hast weißt überhaupt nicht, in welche Richtung du laufen sollst. Und irgendwann wird halt ein Weg ganz deutlich und den gehst du dann, ohne zu fragen, warum. Weil das einfach, du fühlst, es ist der richtige Moment. Und das hatte ich zum Beispiel damals, als ich Medizin aufgehört habe, das Studium, und für Biologie nach Kiel gegangen bin. Das war, das weiß ich ganz genau noch, das war so ein Klick im Kopf, wo, wie gesagt, völlige Ziellosigkeit, ich wusste nicht, wohin es geht, ich wusste nicht, was ich damit mache, aber es war der Weg, den ich gehen wollte, und den bin ich dann ganz offenherzig und begeistert gegangen, und das gehe ich, glaube ich, bis heute. Und ich glaube, solche kleinen Klicks, die gibt es immer. Und wenn man sich denen offen gegenüber zeigt, also es können ganz einfache Entscheidungen sein, die vielleicht aus einem gewissen Bauchgefühl heraus entstehen, aber natürlich auch mit einer gewissen Information, die man sich holt, um diese Entscheidung zu tätigen. Und das gebe ich auch den ganzen jungen Leuten mit, die mir zum Beispiel nach dem Vortrag Fragen stellen, was sie denn studieren sollen, beziehungsweise sie möchten auch was mit dem Meer zu tun haben, aber sie wissen nicht genau, in welche Richtung das geht. Und ich kann denen natürlich keinen direkten Ratschlag geben, weil ich das vom Studiensystem von heute nicht mehr wirklich Ahnung habe. Aber ich kann ihnen einfach sagen, holt euch so viel Informationen wie möglich, redet so genau, wie wir es jetzt tun, rede mit den Leuten, die das tun, und frag sie, was sie tun, was sie motiviert, wie ihr Arbeitsalltag aussieht. Und geh an die Universitäten, geh an die Fachhochschulen, schau dir Ausbildungen an, und irgendwann wird sich in deinem Kopf was formen, was deinen Weg anzeigt. Und ich glaube, das mache ich heute immer noch. Und nicht nur in beruflichen Dingen, sondern tatsächlich auch bei so Expeditionsfragen oder bei Tauchgängen. Jetzt nicht unbedingt in der Höhle, wo ich sage, gehe ich jetzt links oder rechts lang. Da weiß ich dann manchmal schon, wo, in welche Richtung das geht. Aber dass man sich so ein bisschen von seinem Bauchgefühl überzeugen lässt. Auch was zum Beispiel die Arbeit mit Menschen angeht. Ganz, ganz entscheidender Faktor. Du hast bei Menschen manchmal ein Bauchgefühl, und dem solltest du vertrauen. Und natürlich muss man auch manchmal mit Menschen zusammenarbeiten, mit denen es nicht gut klappt. Aber wenn man das von vornherein schon vermeiden kann, weil du einfach ein ganz schlechtes Gefühl hast oder weil du dich vielleicht so nicht behandeln lassen möchtest, dann solltest du dem nachgehen, weil das ist, glaube ich, der richtige Weg.
Du gibst den Leuten den Tipp, sich viel anzuschauen und darauf zu warten, wo kommt der Klick, das ist richtig, oder das Bauchgefühl, das jetzt ist gerade falsch.
Ja.
Ist es bei dir, es wirkt auf mich ein bisschen so, dass du immer klick, 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 die richtigen Entscheidungen triffst und das dann super passt? Oder ist es bei dir auch oft so, dass du dich gegen Dinge entscheidest, man das nur nicht mitbekommt, weil das nicht die Sachen sind, über die man spricht?
Vielleicht ja auch. Ja, das gehört zusammen.
Du kannst also bist natürlich du auch jemand, der häufig Nein und bewusst Nein zu Dingen und Leuten und sowas sagt, angeboten?
Ja, kann natürlich auch passieren, klar. Mhm. Oder auch wenn du zum Beispiel fühlst, du nimmst dir zu viel vor. Weißt du, dass du viel zu große Erwartung hast und dann eher so das Gefühl hast, wow, wenn ich das jetzt noch mache, da hätte ich total Bock drauf. Aber ich weiß ja jetzt schon, dass es viel zu anstrengend wird, beziehungsweise dass ich dann eher kurz vorm Burnout stehe, als dass es mich irgendwie befriedigt. Und dann kann man natürlich auch Nein sagen, auch wenn es kurzzeitig vielleicht schmerzt oder dich traurig macht, aber im Endeffekt wird es immer die bessere Entscheidung sein, weil du dann mehr Zeit hast wieder für andere Dinge. Und ich glaube, deswegen war auch zum Beispiel Corona irgendwie eine, wie gesagt, ich rede jetzt nur für mich, es gab auch Leute, die dieses unfassbar scheiße fanden und ihre Karriere dadurch verdorben oder verloren haben. Für mich war das ein wichtiger Moment, mal alles loslassen zu können und ganz in Ruhe manche Dinge wieder von Null auf zu starten oder neue Dinge zu beginnen. Das war tatsächlich so ein kleiner Reset. Hm. Das fand ich durchaus angenehm. Mhm. Auch wenn es natürlich viele 10.000 Menschen das Leben gekostet hat und wie gesagt viele Karrieren vernichtet hat. Aber für mich war das ein motivierender Neuanfang an manchen Stellen.
Mhm. Uli, wir kommen jetzt zum Ende von diesem Gespräch, und normalerweise gibt es da immer Ebbe oder Flut, aber ich sehe gerade die ganzen Fragen, die ich hier so angedeutet habe, die haben wir gerade irgendwie schon alles abgefrühstückt. Trotzdem zwei Sachen noch. Erstens, gibt es für dich einen Menschen oder gab es einen, der für dich eine Art Mentor war?
Mein Vater.
Dein Vater?
Auf jeden Fall, ja. Auch so nie wirklich bewusst, aber so im Nachhinein immer deutlicher. Also wenn ich mir so vorstelle, wie ich an seinem Leben teilgenommen habe und wie teilweise Menschen, die ihm selber sehr nahe standen, das nicht gesehen haben, das zeigt mir schon, dass ich natürlich echt, dass der Apfel nicht weit vom Stamm gefallen ist in dem Fall. Und dass er mir einfach diese Bescheidenheit, die er immer an den Tag gelegt hat, vererbt bzw. beigebracht hat. Und gerade das, dass er die Sachen nur für sich gemacht hat, das fand ich, glaube ich, so motivierend, dass ich das auf mich übertragen hat. Also er war ein im Endeffekt ein Käferspezialist für den Bereich Ortenau, also da unten zwischen so ganz grob zwischen Freiburg und Karlsruhe, und hat sich da wirklich eingearbeitet über Jahrzehnte in diese kleinsten Rüssel- und Prachtkäfer, also winzig kleine Tiere, die er da gesammelt hat und teilweise beschrieben hat und deren Lebensraum erkundet hat. Und das hat er hauptsächlich für sich alleine gemacht. Da hat er so eine Motivation gehabt, so eine Begeisterung, ist dann mit dem Schirm in den Wald gegangen, hat er die Zweige abgeklopft, dann ist er mit einem kleinen Alkoholfläschchen durch die Buchsbaumhecken gerattert und hat diese kleinen winzigen Viecher da rausgeholt und dann unter dem Mikroskop betrachtet. Und da hat er mich immer teilhaben lassen. Ich habe dann immer wieder durchs Bino geschaut und habe diese fantastischen Formen bewundern können. Und ich glaube, das mache ich heute genauso wie er. Dass ich einfach überhaupt keinen, ich mache das für niemand anderen erstmal, sondern nur für mich. Und damit tue ich niemandem was zuleide. Und noch viel besser, ich kann dadurch natürlich eine ganz andere Zufriedenheit erreichen in meinem Leben, die sich dann wieder auf andere Menschen überträgt. Vielleicht ist es bei ihm so gewesen. Und das, was ich so im Nachhinein von den Leuten höre, mit denen er viel Zeit verbracht hat, er hat so im Seniorenbüro in Kehl, also da, wo ich aufgewachsen bin, so Blüten- und Baumbestimmungskurse gegeben. Die Leute waren immer begeistert, weil er einfach so natürlich und authentisch und bescheiden von den Lebewesen um ihn herum gesprochen hat, ohne sich selber ins Zentrum zu stellen. Und das ist was ich nur von ihm habe. Und es gibt natürlich andere Menschen, die das auch haben. Das merkt man, glaube ich, wenn man Berichte schaut oder wenn man diese Menschen selber mal getroffen hat. Und die sind, glaube ich, genau auf der gleichen Schiene wie mein Vater.
Wie schön.
Ja.
Zweite und damit allerletzte Frage. Wenn du an deine Reisen zurückdenkst, gibt es eine menschliche Begegnung, die du nie vergessen wirst?
Ja. Und die ist völlig unspektakulär und dadurch vielleicht umso nachhaltiger für mich. Ich weiß nicht mal mehr, wie er hieß. Es gab mal einen Mann auf Helgoland. Ich glaube, er war Spanier. Er konnte auf jeden Fall nicht gut Deutsch. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass er noch lebt. Das war vor sicher 10, 11 Jahren. Und ich bin, als ich zum ersten Mal da auf Helgoland an unseren Forschungsarbeiten teilgenommen habe, das war 2014, da hat er jeden Morgen um 6 im Sommer oder um 5:30 Uhr, 6 Uhr, die Helgoländer Flagge gehisst, oben auf dem Oberland. Und den habe ich jeden Morgen getroffen, als ich da über mehrere Tage da an Vogelfelsen vorbeigelaufen bin. Und mit dem habe ich mich immer so nicht übers Leben unterhalten, aber wir haben immer so ganz wenige Wörter ausgetauscht über wo er herkommt und was ich hier mache. Wie gesagt, er konnte nicht wirklich gut Deutsch, aber das ist eine Begegnung, die für mich unglaublich inspirierend war, weil das einfach ein Mensch war, der ganz, also auf einem, in einer ganz einfachen Tätigkeit dort auf dieser Insel eine unglaubliche Zufriedenheit erfahren hat, weil er es jeden Tag gemacht hat und wahrscheinlich auch den Winter durch. Und an den denke ich häufiger zurück. Ja, lustig. Obwohl ich nichts über ihn weiß, aber das sind so Begegnungen, wo du einfach auch wieder vielleicht so eine Verbindung hast und vielleicht nachvollziehen kannst, wie einfach und zufrieden man das Leben glücklich bewerkstelligen kann.
Kannst du beschreiben, wie du diese Zufriedenheit von ihm gespürt hast? Weil, also jetzt sind gerade in der Beschreibung, verstehe ich noch nicht, weshalb dir das so aufgefallen ist. Also
allein durch die Atmosphäre dieses Menschen, durch diese Ausstrahlung dieses Menschen. Und das hast du selten bei Menschen, dass du einfach sowas merkst. Es sind häufiger ältere Menschen, habe ich das Gefühl, die einfach so eine gewisse Zeit im Leben stehen, beziehungsweise auch einfach ihre Erfahrung gemacht haben, die dann wirklich zufrieden sind. Und das gibt's ganz selten tatsächlich. Irgendwo spürst du immer, dass Menschen entweder irgendwas mit sich rumtragen oder irgendwie eine, so eine, auch wenn es nur eine Mikroäußel-Unzufriedenheit sind, die sie irgendwie ausstrahlen. Aber dieser Typ, dieser Mann hatte das gar nicht. Und ich glaube, das macht mich so, das beeindruckt mich häufig so sehr. Vielleicht hat er ja irgendwelche ganz tiefen Wunden gehabt oder irgendwelche Leichen im Keller, das weiß ich nicht. Aber er hat es auf jeden Fall bei seiner Arbeit, bei dieser Tätigkeit, die er da jeden Morgen ausgeübt hat, war davon gar nichts zu spüren. Und ich glaube, das mag ich sehr gerne. Und ich, vielleicht ist es der erste Mensch, bei dem ich das so wirklich so jetzt in Retrospektive nachvollziehen kann. Gab garantiert noch andere Menschen, die das haben. Also könnte ich dir jetzt garantiert viele aufzählen. Aber das, glaube ich, war so der erste, bei dem es mir wirklich aufgefallen ist.
Ja. Schön. Lieber Uli, ich habe bei dir auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, das ist ja eben schon durchgeklungen. Für mich klingt das bei dir so stimmig und du wirkst einfach so zufrieden und Punkt. Das ist schön zu beobachten und das kannst du weitergeben. Ich glaube, das ist einer der Gründe, weshalb du so viele Menschen nicht nur inspirieren willst, sondern es auch tatsächlich tust. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du diese Inspiration auch in den Podcast und damit an alle, die hier zuhören, weiterträgst und wünsche dir natürlich, dass du ganz, ganz viel noch von dieser Zufriedenheit erlebst und freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und vielleicht auch in Zukunft noch ein, zwei weitere Gespräche auf uns warten. Das macht mir nämlich immer sehr, sehr viel Spaß mit dir. Dankeschön.
Gleichfalls. Vielen, vielen Dank, Christian.
Das war der Deep Dive mit Uli Kunz. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen und auch ihr hattet richtig viel Spaß mit dieser Folge. Und dieses Gespräch, das hat ehrlicherweise ganz schön in mir nachgewirkt. Gerade jetzt, wo ich beim Schnitt das Gespräch quasi ein zweites Mal gehört habe, sind auch nochmal richtig viele Gedanken hochgekommen. Und was bei mir ganz besonders hängen geblieben ist, ist diese Idee von Uli, Dinge für sich selbst zu tun. Ich selber bin jemand, der sehr häufig Dinge für andere tut. Entweder, um es ihnen recht zu machen, um Harmonie zu generieren und all sowas, oder vielleicht auch, um deren Anerkennung zu bekommen. Dabei verliere ich dann schon mal aus dem Blick, was will ich denn eigentlich? Und als ich während des Schnitts das nochmal so gehört habe und Uli sagte, Mensch, mach doch mal was einfach für dich. So wie sein Vater das mit den Käfern gemacht hat. Der hat das vor allem gemacht, weil er selbst daran so eine Freude hatte. Und als ich über diesen Gedanken genau nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass er in mir einen inneren Frieden auslöst. Und das ist, glaube ich, immer ein richtig gutes Zeichen. Dementsprechend werde ich versuchen, diesen Gedanken etwas mehr in mein Leben einzubeziehen und als kleinen Kompass zu benutzen. Und vielleicht erzeugt das dann ja diesen Klick im Kopf, von dem Uli auch gesprochen hat. Nachdem einem ganz klar ist, wo lang man dann gehen sollte. Und meine Zweifel, ob ich damit am Ende total egoistisch ein Leben führe, wurden eigentlich auch schnell ausgeräumt, als er dann von seinem Vater erzählte, der diese Vorträge gehalten hat, über sein Hobby, was er eigentlich vor allem für sich selber macht, womit er dann aber andere Menschen total begeistern konnte. Ich würde mich freuen, wenn ihr so wie beim letzten Deep Dive auch dieses Mal in den Kommentaren mit mir teilt, welche Gesprächsfetzen für euch hängen geblieben sind und was ihr über diesen Deep Dive denkt. Habt ihr vielleicht auch einen ganz anderen Blick aufs Reisen als wir? Und vor allem, habt ihr eigentlich das Gefühl, dass wir uns unsere Rollen schön geredet haben? Und jetzt, wo die Katze aus dem Sack ist und dieses große Thema im Raum steht, was denkt ihr eigentlich über den Sinn des Lebens? Ich weiß, das lässt sich in einer Kommentarspalte nicht wirklich ausdiskutieren, aber eure Impulse würden mich dann doch interessieren. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt auf einen weiteren Deep Dive, dann hört euch doch den ersten mit Lennart Vosgette an. Das ist Folge 126 aus dem Oktober 2025, gar nicht lange her. Und wenn ihr den noch nicht kennt, unbedingt reinhören. Und falls ihr außerdem Lust habt auf eine Folge zu einer ziemlich ausgeflippten Reise, dann empfehle ich euch Carlo Drechsel. aus dem Mai 2021. Das ist Folge Nummer 9, also noch ganz am Anfang. Ihr werdet auch merken, die Aufnahmequalität war damals noch eine etwas andere. Aber es ist tatsächlich eine der kontroversesten Folgen. Manche sagen, puh, das, was Carlo erzählt und wie er es erzählt, ist mir eigentlich viel zu krass. Und andere sagen bis heute, eine der besten Folgen, die es je gab. Carlo ist nämlich mit seinem Van von Europa bis nach Südafrika gefahren, immer mit seinem Surfbrett an Bord und hat unterwegs die wildesten Abenteuer erlebt. Ich wäre total gespannt, wie euch diese Folge gefällt. Und deswegen meine Empfehlung, da vielleicht nochmal reinzuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen, hat dich inspiriert. Und falls du Lust hast auf weitere Inputs zu den Helden der Meere, dann schau doch mal auf Instagram vorbei. Unter @helden_der_meere findest du den Instagram-Account zu diesem Podcast. Dort einige Bilder und Videos, die immer zu den Folgen passen. Und alle 14 Tage, nämlich an den Montagen, wo keine neue Folge rauskommt, erscheint dort ein Quiz, wo ihr schon mal erraten könnt, wer der nächste Gast ist und alle 14 Tage eben auch schöne Preise gewinnen könnt. Oftmals sind das zum Beispiel handsignierte Bücher von den Gästen der letzten Folgen oder ähnliches. Weitere Infos findest du natürlich auch auf www.helden-der-meere.com, der Homepage von diesem Podcast. Dort sind alle Folgen hinterlegt, die es von Helden der Meere gibt. Ihr könnt in die Videos vom Ocean Talk oder von Live-Veranstaltungen reinschalten, erfahrt, wann die nächsten Live-Veranstaltungen stattfinden und bekommt natürlich eine Übersicht aller Community-Events, die noch anstehen. Dort habt ihr die Möglichkeit, nicht nur den Helden der Meere zuzuhören, sondern mit ihnen zusammen aufs Wasser zu gehen. Und ich bin auch mit dabei. Außerdem gibt es dort auch einige Infos zum Buch »Ein Leben für den Ozean«, ein Buch, was aus diesem Podcast heraus entstanden ist und ebenfalls 10 Geschichten über die Helden der Meere erzählt. Also falls du Lust hast, den Helden der Meere nicht nur in diesem Podcast, sondern auch drumherum zu folgen, sind das die besten Optionen, um dies zu tun. Ich verabschiede mich jetzt und wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.